Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Hier ist wieder unser Deep Dive, in dem wir uns dieses Jahr den Annalen von Tacitus widmen. Mit mir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo.
Und diesen Monat ist jetzt Buch 4 dran. Das ist jetzt das letzte, von dem wir die größten, also das wir eigentlich haben, bevor es dann losgeht mit den Lücken.
Mhm.
Und ihr kennt das Format jetzt schon, wenn ihr diesen Deep Dive schon mal gehört habt. Wir werden wieder eine Zusammenfassung machen mit hier und da einer sprachlichen Notiz und dann eine Passage im größeren Detail besprechen. Welche das ist und wo das ist, findet ihr wie immer in den Kapitelmarken.
Genau.
Feedback wie immer sehr gerne an unklassisch@proton.me.
Mhm.
Und zur Bibliografie, also theoretisch hätte es jetzt mal einen moderneren Kommentar gegeben. Ich meine, es hätte sogar auch zu Buch 3 schon eingegeben, aber Transparenzhinweis, ich habe nicht geschafft, den zu lesen. Das müssen wir jetzt ohnehin kriegen.
Ja, geht mir auch so. Also an nicht allzu ferner Zukunft werde ich einiges dazu zu sagen haben, wie bereichernd es ist, einen Text mit Kommentar zu lesen. Und das ist hier natürlich auch so, aber es frisst leider unfassbar viel Zeit.
Ja.
Und wir haben es einfach nicht geschafft.
Nee, das sind dann auch mal irgendwie 350, 400 Seiten, die man sehr aufmerksam lesen muss. Und das ist halt, war nicht zu leisten. Das wird bei diesem Deep Dive wahrscheinlich auch so bleiben, fürchte ich. Nun gut, Textausgabe ist immer noch Häubner bei Täubner. Und die Übersetzung, die wir empfehlen, ist immer noch Oxford World Classics von J.C. Yardley mit einem Kommentar immerhin von Barrett, wo die schrägsten Sachen dann doch meistens drinstehen, immerhin.
Und wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, ihn zu abonnieren, zu bewerten, zu rezensieren, weiterzuempfehlen oder zu unterstützen auf Steady oder über PayPal.
Links in den Shownotes und denkt dran, wenn genug zusammenkommt, dann gibt's Ovids Metamorphosen.
Genau. Und danke an alle, die das schon tun. Also unterstützen. So, einen kleinen Überblick über Buch 4 der Annales. Wir haben diesmal 75 Abschnitte, also auch wieder recht viele. Und bei Häubner sind das 44 Seiten, die Seiten 133 bis 176. Und du hast es ja schon gesagt, auch diesmal haben wir noch keine nennenswerten Lücken in den Handschriften. Also damit noch meine ich, dass in den Büchern, die kommen, diese nennenswerten Lücken kommen. Nicht, dass in den Handschriften, die wir haben, der einen Handschrift, die wir haben, absehbar noch Lücken entstehen werden. Ich hoffe jedenfalls nicht.
Das wäre es noch.
Genau. Der Zeitraum, den wir hier abdecken, wir sind jetzt tatsächlich schon einiges vorangeschritten. Es ist immer ganz gut, sich das vor Augen zu führen. Wir haben ja im Jahr 14 nach begonnen. Wir sind jetzt im Jahr 23. Nach unserer Zeitrechnung und das Buch deckt den Zeitraum bis ins Jahr 28 nach Beginn unserer Zeitrechnung ab. Also es sind insgesamt 6 Jahre diesmal und das ist soweit Rekord. Und ist dann aber logischerweise natürlich pro Jahr dann jeweils weniger. Der Kaiser ist dann auch weiterhin Tiberius. Das wäre euch wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast chronologisch hört, aufgefallen, wenn das anders wäre. Lange dauert es nicht mehr, dann wird es anders sein. So. Was passiert generell in diesem Buch? Kurze Zusammenfassung ist nicht ganz so einfach. Es gibt eine Figur, um die sich dieses Buch gruppiert. Ich weiß gar nicht, ob das Buch auch so landläufig mit dieser Figur benannt wird. Kann schon sein. In meinem Kopf ist es abgespeichert als das Sejanus-Buch.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist der Prätorianer-Präfekt Sejanus, den wir schon kennengelernt haben, der uns schon im ersten Buch untergekommen ist und bei dem wir ja gesagt haben, dass es gut wäre, sich diesen Namen zumindest zu merken. Und Sejanus, der ohnehin schon großen Einfluss auf Tiberius hat, baut diesen Einfluss in diesem Buch weiter aus und wird immer mutiger in seinen Intrigen. Das hat dann seinen vorläufigen Höhepunkt darin, dass er Drusus, also den leiblichen Sohn des Tiberius, tötet, weil der ihm im Weg ist.
Mhm.
Genau, und dann hat das zur Folge, dass die Stimmung in Rom graduell immer feindseliger wird und dann wird es auch sehr schwer, jetzt irgendwie ein Ereignis, einen roten Faden gut rauszupicken. Die Themen sind ziemlich versprengt in diesem Buch, noch viel mehr, als es bisher schon waren. Und möglicherweise ist das auch der Grund dafür, dass Tacitus dann an der einzigen Stelle, die man so dann auch noch irgendwie gut rausgreifen kann, selber darüber spricht, wie zerfasert diese Darstellung tatsächlich ist. Und viele Dinge kommen da wieder, die wir aber natürlich schon kennen. Also es gibt haufenweise Prozesse, es gibt haufenweise Intrigen. Wir erfahren tatsächlich auch ein bisschen mehr über Agrippinas, also die Witwe von Germanicus, über deren Verbleib. Und was auch in diesem Buch passiert und was auch von bleibender Relevanz sein wird, ist, dass Tiberius sich am Ende nach Capri zurückzieht.
Mhm.
Also so viel hier zum Überblick und wie gesagt, diesmal ist er nicht ganz so nützlich wie üblicherweise, deswegen steigen wir jetzt einfach ein in den Text.
Gut, dann gehen wir rein in Abschnitt 1. Sind wir jetzt also im Jahr 23 nach angekommen. Das ist das 9. Jahr von Tiberius' Herrschaft. Und das 9. Jahr, das bedeutet, dass im Staat alles Kompositum ist. Was ja, wie wir wissen, das Wichtigste ist für Tiberius, dass die Dinge geordnet sind.
Allerwichtigste.
Naja. Außerdem blüht das auch alles bei ihm zu Hause. Mhm. Ist die Ansage. Und der Tod des Germanicus, der da ihm ja eigentlich widersprechen würde, merkt Tacitus noch an, ist ja für Tiberius was Gutes, wie wir ja im letzten Buch auch schon besprochen haben.
Mhm.
Also eigentlich ist alles wunderbar, sollte man meinen, aus Tiberius Sicht. Aber wird jetzt hier gleich zu Anfang des Buches eingeführt, plötzlich bringt das Schicksal alles durcheinander. Und Tiberius, ja, der wütet, Saevira ist das Wort selbst, und ja, gibt sich so wütenden Kräften hin irgendwie.
Mhm.
Und man denkt sich so, okay, also das ist jetzt schon so ein bisschen, was ist denn da jetzt passiert? Und schuld ist eben Sejanus. Und bisher, du hattest es schon gesagt, eingangs ist er hier und da schon mal aufgetaucht, aber Tacitus holt jetzt aus, um seine Herkunft, also Sejanus' Herkunft und den Charakter und die Umsturzpläne darzustellen, die dieser Mann hat. Das heißt, wir kriegen jetzt hier wieder so eine außerchronologische, exkursartige Einordnung des zentralen Geschehens und damit ist sofort klar, okay, das ist jetzt hier unser Fokuspunkt.
Also wir erfahren über Sejanus, er kommt aus Volsinii.
Das ist eine Etruskerstadt.
Ja, klingt danach, genau. Der Vater von Sejanus war aus dem Ritterstand, also es ist keine Familie mit einem hohen sozialen Stand. Genau, und das war ja auch schon im letzten Buch ein Thema, dass er hier diverse Sachen, Ehrungen, Ehrenämter und so weiter auf sich versammelt, die ihm quasi eigentlich nicht zustehen würden. Er war ein Kindheitsfreund von Gaius Caesar, natürlich nicht Julius, sondern
das wäre schwierig in der Chronologie.
Genau, sondern im Enkel des Augustus. Ja, und es gibt diverse Gerüchte über ihn, unter anderem auch, dass er möglicherweise hier sexuelle Gefälligkeiten an Apicius verkauft hätte. Interesting detail. Auf unterschiedlichen Wegen haben wir andeutungsweise gesehen, hat er sich dann an Tiberius rangemacht und Tacitus meint dann hier, dass das hier an der Deum Ira in Rem Romanam läge, also an dem Zorn der Götter gegen alles, was römisch ist. Das macht Tacitus unter anderem daran fest, dass sowohl die Hochzeit des Sejanus als auch dessen Fall, unweigerliche Fall, für Rom beidermaßen desaströs waren. Genau.
Und dann wird er noch weiter beschrieben, er ist also physisch sehr fit. Also ich habe so beim Lesen sofort an Catilina gedacht. Und was Sejanus auch auszeichnet, ist, dass er sich relativ bedeckt hält, was seine eigene Person angeht. Und zieht aber sehr gerne über andere her. Und natürlich schleimt er sich ein beim Kaiser, ist sehr arrogant und sehr machthungrig.
Da wird also sehr klar das Thema gesetzt. Das passt ja auch ganz gut. Catilina ja nicht nur bei Cicero berühmte Darstellung, sondern auch bei Sallust. Dann sind wir da wieder im Monographie Bereich und dann bietet es sich natürlich an, dass irgendwie so das ganze Buch so ein bisschen als Exkurs, es ist wie gesagt nicht als Ganzes ein Exkurs, aber es hat so ein bisschen diesen Exkurscharakter, damit zu markieren. Bei Sallust ist, glaube ich, auch diese Darstellung von Catilina so mit dieser körperlichen Fitheit, ne, und diesem, er ist irgendwie so widerstandsfähig gegen Kälte und diese ganzen Geschichten. Und das ist irgendwie sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, wann immer es irgendwie um eine, also Catilina ist halt die Folie für den römischen Staatsfeind schlechthin, und wann immer es irgendwie um sowas geht, ist das als Text immer irgendwo im Hintergrund mit dabei, habe ich das Gefühl. Und ja, das Muster ist halt immer, also gerade bei sowas, ich glaube Hannibal ist auch so gezeichnet, ne, dass der irgendwie auch so eigentlich eben alle Anlagen hätte, um das zu vollbringen, was aus römischer Sicht was Gutes und Männliches ist. Und die werden aber dann schlecht verwendet. Das ist sozusagen immer das Schema, nach dem das erzählt wird. Was in gewisser Hinsicht eine irgendwie antitragische Struktur ist, habe ich mir gedacht ja, beim Lesen. Weil da geht es ja immer darum, dass Menschen, die eigentlich gut sind, unverschuldet oder irgendwie zumindest nicht so 100% aus eigener Schuld ins Unglück stürzen, und das ist da andersrum.
Ja, mal gucken, was er jetzt noch alles so macht. In Abschnitt 2 wird erstmal berichtet, dass er der Präfektur, also er ist ja eben dieser Prätorianerpräfekt, dass er da folgendes Recht hinzugefügt hat, dass also die Präfekte die Kohorten in einer Stadt in einem Lager versammeln konnten. Mhm. Die Begründung ist, dass man dann Befehle natürlich leichter geben kann, wenn die alle bekommen und die Streitkräfte so besser bündeln kann. Aber das gibt ihm natürlich dann auch sehr viel Macht.
Mhm.
Und dann macht er sich strategisch bei den Soldaten beliebt. Das ist natürlich immer eine schlaue Idee. Und beim Senat auch. Und Tiberius ist jetzt mal nicht gegen irgendwas, sondern er findet das super. Was ja nicht so oft vorkommt. Und da ist dann die Rede, dass es der Sucius Laborum ist, also der Gefährte in seinen Mühen.
Ja, das ist natürlich, passt auch ganz gut ins Bild, weil natürlich das Anwachsen der militärischen Macht gegenüber der politischen Macht eine der Wurzeln dafür ist, dass der Prinzipat überhaupt etabliert werden kann, ne? Also die wachsende Loyalität von zum Beispiel der Soldaten von Julius Caesar ihm gegenüber und nicht gegenüber dem Senat, die dann dafür sorgt, dass er da überhaupt solche Dinge machen kann wie Rubikon-Überschreitung und so weiter. Und das ist natürlich, ja, bleibt ein Fundament. Und insofern ist das dann eigentlich so fast die logische Weiterzeichnung, ne? Also der Kaiser ist jetzt etabliert, und dann sind natürlich diejenigen, die hier in irgendeiner Form militärische Oberkommandos in seiner Vertretung führen, sind natürlich auch in signifikanten Machtpositionen und möglicherweise eben auch in der Lage, die Macht des Kaisers streitig zu machen, was ja dann in späteren Zeiten auch aus ähnlichen Positionen heraus passiert.
Genau, in Abschnitt 3 ist Sejanus eigentlich genau damit beschäftigt, weil sein Problem ist, es gibt jetzt irgendwie zu viele Cäsaren, also soll heißen Kinder und Enkel. Und die Frage ist jetzt, wie wird man die möglichst unauffällig los? Weil alle auf einmal würde ja auffallen, das will er nicht. Und der erste auf seiner Liste ist natürlich Drusus, der ja auch jetzt der designierte Nachfolger von Tiberius ist. Und wir wissen ja von Drusus aus den vergangenen Büchern, dass er so leichte Probleme mit der Impulskontrolle hat. Das macht sich Sejanus jetzt zunutze und zettelt Streit an zwischen den beiden, und Drusus schlägt ihm dann anscheinend ins Gesicht, was natürlich auch eine super gute Idee ist von Drusus.
Ja, im Gegenzug fängt dann Sejanus was mit Drusus' Frau an. Das ist Livilla, die kam auch schon mal vor, die Schwester von Germanicus. Da erfahren wir jetzt überflüssigerweise, dass sie auch sehr hübsch ist.
Mhm.
Ja, und er versucht dann auch in weiterer Folge kriminelle Energie bei ihr zu schüren. Er verspricht ihr, die Herrschaft mit ihr zu teilen. Das Problem ist nur, Drusus ist halt im Weg und muss dann getötet werden. Sie treffen sich dann heimlich als Vorwand beim Arzt. Sejanus' Frau, die auch Mutter seiner drei Kinder ist, eine gewisse Apicata, wird aus dem Haus entfernt. Und das sagt dann Tacitus hier auch noch dazu, große Verbrechen dauern eben ihre Zeit. Also man muss da das gründlich vorbereiten.
Mhm. In Abschnitt 4 geht es mal wieder um ein Kind von Germanicus. Mal wieder ein Drusus. Ach, come on, people. Der erhält jetzt die Toga Virilis und die gleichen Ehren wie Nero. Nein, nicht der Nero, das andere Kind von Germanicus. Der hat ja im letzten Buch auch zu früh eigentlich diverse Ehren bekommen. Und diese Ehren bekommt jetzt dieser Drusus auch. Zu früh eigentlich. Tiberius hält dann noch eine Rede und lobt Drusus, den anderen, also den Drusus jetzt wieder, also seinen Sohn Drusus, dafür, dass er so väterlich umgeht mit Germanicus' Kindern.
Mhm.
Und Tacitus meint auch, dass Drusus wohl tatsächlich nicht feindselig war gegenüber diesen Kindern von Germanicus, die ja jetzt eigentlich, man könnte meinen, auch seine Konkurrenten sind um die Kaiserherrschaft. Und wir erinnern uns ja daran, dass die Brüder, also Drusus und Germanicus, sich ja gut verstanden haben sollen, was wir ja schon ein bisschen angezweifelt haben. Aber das würde ja jetzt hier auch dafür sprechen, dass also der Drusus ja so ein bisschen die Vaterrolle eingenommen hat nach dem Tod von Germanicus.
Ja, es wirkt fast ein bisschen so, als ob das extra nochmal erzählt wird, um das, was davor gesagt worden ist, plausibel zu machen. Ja. Ne? Man hat's, oder umgekehrt. Genau, dann gibt es von Seiten Tiberius auch noch einen neuen Plan. Beziehungsweise neu ist er nicht. Tiberius hat es schon öfter mal angedacht, beziehungsweise so getan, als ob er das tut, nämlich die Provinzen zu bereisen. Also auch mal aus Rom weg sein ist gut, aber halt zumindest sich mal woanders anders zeigen zu lassen. Und der Grund dafür ist, die Armee braucht mehr Leute, und zwar gute Leute.
Und das ist für Tacitus der Anlass, einen Überblick zu geben über das römische Heer. Dazu merkt Barrett an, dass Tacitus diese Lage unter Tiberius mit der unter Trajan vergleicht, wo noch mehr Gegenden unter römischer Kontrolle waren, zum Beispiel Britannien noch zusätzlich. Ja, okay.
Ja, also ich meine, ja, der Anlass ist irgendwie da. Ich finde es trotzdem ein bisschen random. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob er sich denkt, ich habe jetzt irgendwie noch das nicht gemacht und deswegen mache ich es halt jetzt.
Ja. Yeah.
Ich meine, gut, also davor gab es wenig Gelegenheiten, jetzt mal so allgemein über das römische Heer zu sprechen, weil wir hatten halt irgendwie die Germanien-Feldzüge und so weiter. Dann ist klar, dass der Fokus jetzt irgendwie dort ist. Ich kenne das ähnlich aus den Historien, aber da ist es eben so, dass er ganz am Anfang, wirklich in den Anfangskapiteln halt meinst du, na, zu Hause ist die Situation so und in den Provinzen sieht sie so aus und dann zählt er eben alle Legionen auf, wo sie stehen. Und das hat sich hier jetzt offensichtlich eben nicht so angeboten und deswegen passiert es jetzt hier. So kann ich das erklären.
Genau. Abschnitt 5 ist dann diese Auflistung. Die führen wir jetzt nicht weiter aus. Wer will, kann das gerne nachlesen.
Ja. Genau, und dann in Kapitel 6 meint Tacitus, es ist jetzt außerdem eine gute Gelegenheit, mal die Verwaltung so ein bisschen darzustellen. Weil, und das sagt er dann eben auch, der Grund ist, in diesem Jahr hat quasi der Fall begonnen. Da ist dann alles schlechter geworden.
Ja.
Ich finde es jetzt nicht so unwichtig, dass er es an der Stelle sagt, weil er halt wirklich dieses Buch und das, was in diesem Buch passiert, haben wir ja schon gesagt, ne? Also eben Sejanus Aufstieg und der Tod Drusus und so weiter, dass er das hier schon vorab so markiert als eben diesen Wendepunkt. Mm. Das werden wir dann noch sehen, ist dann auch tatsächlich etwas, das zieht er dann auch durch. So soll das hier von Anfang an wahrgenommen werden. Und was war da bisher gut und wird jetzt schlecht? Also er sagt, vorher war es noch so, dass Dinge im Senat behandelt wurden und Posten wurden nach Verdienst und natürlich auch nach Herkunft, was ja nach römischer Vorstellung irgendwie das Gleiche ist, vergeben. Die Magistrate hatten alle noch Ansehen und haben sich ja selbst auch an die Gesetze gehalten. Getreide, also die Getreideversorgung, die Annona und die Steuern und alle anderen Einkommen, die es so gibt, die waren alle in der Hand des Ritterstandes. Tiberius selbst war im Bereich seiner eigenen Angelegenheiten damit einem Kreis Vertrauter zugange. Und die Vertrauten blieben auch seine Vertrauten. Mhm. Also haben sich da nicht irgendwie illoyal gezeigt. Die Getreideversorgung war schwierig, aber der Kaiser war aus Sicht des Volkes da nicht schuld daran, meint Tacitus, denn Tiberius hat wohl einiges dagegen unternommen und die Provinzen wurden auch ruhig gehalten.
Mhm. Das haben wir auch gesehen, ne? Dass er, als irgendwann mal was war mit der Annona, dass er da Geld reingehämmert hat, dass das wieder funktioniert. Mhm. Ja.
Genau. Und was dem Kaiser auch da zum Positiven angerechnet wird, er hat selbst in Italien kaum Land und er hat wenig Sklaven und nur ein paar Freigelassene, die seinen Haushalt händeln. Und die privaten Auseinandersetzungen regelt der Kaiser eher auf dem Forum als vor Gericht. Also es klingt irgendwie alles, das war sozusagen der Status quo und der verschlechtert sich jetzt. Es klingt jetzt irgendwie alles, finde ich, überraschend positiv.
Ja, das fand ich auch. Also da kommt jetzt Tiberius irgendwie ziemlich gut weg. Warum?
Ja, ich meine, ich glaube, der Punkt ist halt, es war davor schon nicht gut, so will ich das interpretieren, es war davor schon eigentlich nicht gut. Aber im Verhältnis zu dem, was jetzt kommt, ist es halt nochmal härter und deswegen wird es eine neue Baseline etabliert.
Ja, ja, so. The bar is in hell, ne?
Ja, genau. So,
also
so
ich meine, wenn man es schon als positiv hervorheben muss, dass Magistrate sich an Gesetze halten, dann ist die Bar wirklich in Hell.
Ja, wow. Ja, genau. Na gut, das ist jedenfalls, so war es bisher.
Mhm. Also wir haben jetzt die Baseline bisher beschrieben bekommen. Und werden wir informiert, solange Drusus lebte, blieb es auch so. Und warum ist das so gewesen? Weil nämlich Sejanus sich einen Ruf aufbauen wollte als guter Ratgeber. Das ist Tacitus' Einschätzung. So, Drusus schöpft jetzt aber Verdacht, was Sejanus' Ambitionen angeht. Und dass ja Sejanus eigentlich ihn, also Drusus, bei Tiberius ersetzen möchte als Nachfolger. Mhm. Und diesen Verdacht schöpft Drusus völlig zu Recht, wie wir wissen.
Ist doch nicht so doof, der Gute.
Nee. Ja. Ich glaube, der hat selber nicht so wirklich Interesse daran, Kaiser zu sein, hat man so den Eindruck. Aber ich glaube, umgebracht werden möchte er jetzt verständlicherweise auch nicht. Ne?
Wahrscheinlich nicht. Ja.
Drusus spricht dann wohl auch mit einigen Leuten über seine Vermutungen. Und so gelangt das über Livilla dann natürlich auch zu Sejanus.
Na gut, und Sejanus, selbst seinerseits ja auch nicht doof, schließt dann daraus, korrekterweise, dass er mal in die Puschen kommen muss, wie man so sagt, und beschließt, jetzt wird Drusus vergiftet, und wird er dann auch.
Ja.
Und dabei clevererweise mit einem Gift, das noch dazu langsam wirkt und das auch wie eine Krankheit aussieht.
Na, da hat er was gelernt von Pisos Versuch, Germanicus zu vergiften, was ja anscheinend noch zu suspekt aussah, ne?
Ja, genau. Die Person, die das verabreicht hat, ist der Eunuch Lyktus. Das ist aber erst 8 Jahre später herausgekommen, wie wir von Tacitus erfahren. Drusus ist krank, Tiberius geht aber weiterhin in die Kurie. Der Grund dafür ist natürlich entweder, weil er sich tatsächlich keine Sorgen macht oder weil er Stärke demonstrieren will. Und dann wird es aber eben doch nicht besser mit Drusus. Drusus stirbt. Tiberius behält seinen Tagesrhythmus bei und geht auch an diesem Tag zur Kurie, wo ihn natürlich Trauerbekundungen empfangen oder wo er mit Trauerbekundungen empfangen wird. Und seine Reaktion ist dann, eine Rede zu halten. Natürlich. Auch das ist ein bekanntes Muster. Er bittet dann darum, dass die Kinder von Germanicus reingeholt werden möchten. Das wird dann auch gemacht. Tiberius nimmt sie, eine sehr dramatisch, melodramatische Szene, nimmt sie da in der Hand, an der Hand und bittet dann die Senatoren, sich jetzt um diese Kinder zu kümmern, denen ja Vater und Onkel genommen wurden.
Ja.
Rührend.
1A-Inszenierung. Müssen wir annehmen. In Abschnitt 9 bricht alles in Tränen aus. Und Tacitus merkt dann an, dass wenn Tiberius es dabei belassen hätte, dann wäre das Publikum voller Mitleid und Stolz zurückgeblieben. Aber Tiberius hat das halt nicht dabei belassen, sondern ist nochmal auf seine Lieblingsthemen eingegangen. Soll heißen, die Wiederherstellung der Republik, aha, die Pflichten der Konsuln, sich um die Verwaltung zu kümmern und so weiter und so fort. Und dieser Zusatz entzieht ihm für Tacitus jegliche Glaubwürdigkeit.
Gut, ich meine, das ist halt, ja, ich meine, das waren ja schon einige solche Momente, wo Tiberius einfach den nicht verstanden hat, was jetzt eigentlich von ihm erwartet wird und so. Aber natürlich ist jetzt in der Situation, dass sein leiblicher Sohn gestorben ist, ist das vielleicht tatsächlich jetzt nochmal eine andere Dimension an unpassender Reaktion. Kann man sich irgendwie vorstellen. Möglicherweise in Kompensation dafür gibt es dann für Drusus in weiterer Folge die gleichen Ehren wie für Germanicus und noch ein bisschen mehr, zum Beispiel Ahnenbilder beim Trauerzug, die besonders bemerkenswert sind, weil sie zum Beispiel unter anderem Aeneas beinhalten und alle Könige von Alba Longa, dann Romulus natürlich, dann auch die adligen Sabina, einen gewissen Attus Clausus und dann auch die Claudia. Ja, und man kann sich halt irgendwie so ein bisschen des Eindrucks nicht erwehren, weil wir, wie gesagt, das alles schon in ähnlicher Form, jetzt vielleicht noch mit einer neuen Eskalationsstufe gesehen haben, dass Tiberius halt solche Situationen wirklich immer nur nach Schema F handeln kann, oder? Also wirklich so eben die Stimmung der Senatoren und so diese Balance zu finden zwischen seiner öffentlichen Rolle als Kaiser und seine Rolle als Vater und so, das gelingt ihm irgendwie nicht.
Ja, ich habe da auch noch eine Weile drüber nachgedacht, weil das ja schon irgendwie, also vor allem dieser Zusatz mit dem hier Republik dies, das, ja, who cares, vor allem in dem Moment. Also an und für sich weiß Tiberius ja schon, wie es gespielt wird. Also wir haben ihn ja auch schon relativ gewieft erlebt, dass er schon Leute auch dazu bringt, das zu machen, was er möchte. Aber ich glaube, der springende Punkt hier ist tatsächlich diese Rolle als Vater und die Emotion, die er ja, gehen wir mal von aus, schon gehabt haben muss, wenn sein Sohn da stirbt. Und ich glaube, das geht dann gar nicht mehr zusammen für ihn. Also Emotion ist ja so das Gegenteil von Kompositum, ne? Und ich glaube, da kann er einfach so gar nicht mit umgehen in dieser Darstellung.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Okay, in Abschnitt 10 merkt Tacitus dann an, dass er das zu Drusus berichtet hat, was die meisten verlässlichsten Quellen haben. Aber jetzt kommt wieder ein Gerücht. Und das hält sich immer noch, also bis in seine Zeiten. Deswegen möchte der das wiedergeben. Ne? Den Punkt hatten wir ja schon mal mit dem Gerüchte, die dann, je länger das her ist, immer komischer werden und so. Und nach diesem Gerücht zu urteilen, hat sich Sejanus nicht nur an Levilla, sondern auch an diesen Eunuchen rangemacht. Und nachdem die also Ort und Zeit für dieses Gift vereinbart hatten, hat Sejanus dann anscheinend noch mal den Plan geändert und Tiberius gewarnt. Und zwar, dass Drusus vorhätte, ihn, Tiberius, zu vergiften. Also, dass sein Sohn ihn vergiften möchte, okay. Und dass er doch, wenn er jetzt bei seinem Sohn zu Hause ist, den ersten Becher vermeiden sollte. Das macht Tiberius in diesem Gerücht auch prompt. Und Drusus trinkt herzhaft. Und deswegen, also das Gerücht wird jetzt immer wilder, weil Drusus das so herzhaft ausgetrunken hat, diesen vermeintlich vergifteten ersten Becher oder tatsächlich vergifteten ersten Becher, hat das den Verdacht gestärkt, dass er jetzt aus Scham absichtlich selbst das Gift getrunken hat, das er für seinen Vater gedacht hatte. Okay.
Ja, wieder so ein Fall von irgendwie Story lagert sich irgendwie über Story drüber, oder? Also es ist so, wir kommen dann, glaube ich, noch dazu im Laufe dieses Buches, aber es ist schon so ein Thema, habe ich das Gefühl, dass es immer darum geht, Deutungsmöglichkeiten für Sachen zu schaffen. Und dann gleichzeitig aber auch darum geht, dass es halt da keine abschließende gibt. Also ich meine, diese Story ist halt wirklich sehr skurril und die Deutung ist nochmal skurriler. Und Tacitus findet das offensichtlich eh auch so, denn er meint, das Gerücht ist, taugt gar nichts. Wer nämlich mediocre prudentia sei, also von auch nur mittelmäßiger Klugheit, halbwegs intelligent und Tiberius noch weniger, weil Tiberius ist ja nicht, hat ja schon eine gewisse Schleue, sage ich jetzt mal. Wer würde denn in so einer Situation denn dann den eigenen Sohn dem Tod ausliefern, ohne zumindest kurz das Gespräch zu suchen?
Ja, berechtigter Einwand.
Genau, und Tacitus meint dann eben, die Leute haben das geglaubt, weil Tiberius eben so viel übrig hatte für Sejanus und weil das Volk weder für Sejanus noch für Tiberius was übrig hatte.
Ja, aber das ist anscheinend ein Schritt zu weit, was Tiberius angeht, sogar für Tacitus. Naja, so oder so hat jetzt Apicata, also Sejanus' Frau, die er da so ein bisschen vor die Tür gesetzt hat, die Wahrheit ans Licht gebracht, dann später wohl. Und Tacitus merkt dann noch an, dass kein Historiker so feindselig gegenüber Tiberius gestimmt war, ihm das anzuhängen, also den Tod von Drusus. Und Tacitus meint, er hat seine eigenen Gründe, dieses Gerücht überhaupt zu erwähnen. Und er sagt, dass er nicht möchte, dass solche Fantasien zirkulieren. Also er hat es quasi dann erwähnt, um damit aufzuräumen und zu sagen, dass das völliger Blödsinn ist. Okay, aber es steht halt trotzdem drin, ne? Deswegen wissen wir es heute noch, dass es dieses Gerücht gab.
Genau, dann sind in Abschnitt 12 ist dann die Beschreibung von Drusus' Begräbnis. Tiberius hält natürlich die Trauerrede. Diesmal tun die Senatoren und das Volk so, als seien sie traurig, freuen sich aber insgeheim, dass jetzt Germanicus' Familie quasi wieder die Oberhand hat. Also genau das Umgekehrte, wie wir es bei Germanicus' Begräbnis hatten. Und die Beliebtheit, nämlich Germanicus' Beliebtheit, und die allzu offenen Ambitionen von Agrippina. Wir erinnern uns daran, dass das ja auch schon öfter mal ein Thema war, auch im letzten Gespräch zwischen Germanicus und Agrippina. Diese Faktoren beschleunigen hier jetzt nur den Untergang von Germanicus' Familie. Also wie gesagt, Agrippina wird hier wieder aufgegriffen, die ja unerwarteterweise in Buch 3 nur eine sehr kleine Rolle gespielt hat.
Dürfen wir gespannt sein, was da noch passiert. Sejanus jedenfalls verbucht diesen Mord an Drusus als vollen Erfolg und wird jetzt natürlich noch ambitionierter. Sein nächstes Ziel sind jetzt natürlich die Kinder von Germanicus. Leider haben die ziemlich gute Leibwächter und an Agrippina kann er sich jetzt auch nicht so einfach anmachen. Das ist jetzt blöd. Deswegen ist sein Plan jetzt erstmal Augustas Hass, also Augusta ist ja die Mutter von Tiberius, deren Hass auf Agrippina zu schüren. Und Livilla, die ja jetzt mitschuldig an dem Tod ihres, eigentlich ja ihres Mannes ist, diese Schuld zu nutzen, dass beide, also Augusta und Livilla, Agrippina vor Tiberius kritisieren. Das ist so jetzt sein Plan, da Agrippina weiter irgendwie in Abrede zu stellen. Und er hat noch so ein paar andere Leute, die ihm dabei helfen. Aber das scheint jetzt nicht, das scheint jetzt auch so ein Plan zu sein, der eher lange braucht, bis es was bringt.
Ja, er ist schon playing the long game, der Tiberius. Ja, in Abschnitt 13 heißt es dann mehr oder weniger, the show must go on. Tiberius setzt sich da dafür ein und tröstet sich mehr oder weniger selbst damit, jetzt weiterzuarbeiten. Und das hat dann schon ein bisschen den Anschein, als ob Tacitus ihm das jetzt da zugesteht, dass ihn Drusus Tod tatsächlich auch trifft. Ja, wie auch immer, back to business. Man muss sich um alle möglichen Dinge kümmern. Zum Beispiel gibt es da zwei Städte, die Unterstützung brauchen, weil es dort ein Erdbeben gab.
Genau, und damit sind wir schon am Ende vom Jahr 23 nach angekommen. Und in den nächsten drei Abschnitten passieren jetzt noch verschiedene Dinge, die so hintereinander aufgelöstet werden. Weil da gibt es dann wieder Orte, die Asylrecht für ihre Tempel bestätigt haben wollen. Dann gibt es wieder Schauspieler, die sich fragwürdig verhalten. Und einer von Drusus Zwillingssöhnen stirbt. Und außerdem stirbt auch ein enger Freund von Tiberius, der mit ihm auf Rhodos war, und der bekommt dann ein Staatsbegräbnis. Der Senat stimmt auch dafür. Und dann geht es das weiter, also wirklich relativ zerfaserte Episoden. Da ist so ein Magistrat in Asien, der sich irgendwie falsch verhalten hat und der wird dann bestraft und die Städte bauen dann da einen Tempel für Tiberius als Dank. Und Nero, auch wieder nicht der Nero, ne, Ding, sondern der Sohn von Germanicus, macht das Dankesgelübde für diesen Tempel und das Volk feiert das komplett ab, weil er da eben Kind von Germanicus ist und sehr bescheiden ist und außerdem gut aussehend. Okay. Also wir merken schon, Nero wird ein Problem sein für Sejanus. Ist er schon dran, zu versuchen, den aus dem Weg zu räumen. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen neuen Flammen Dialis, also Jupiterpriester. Das ist irgendwie eine relativ schwierige Angelegenheit, weil da bei den Kandidaten noch wichtig ist, in welcher Form sie verheiratet sind. Okay, da passen sie dann irgendwelche Gesetze an. Und zu aller guter Letzt sollen die Vestalinnen mehr Prestige bekommen und eine bekommt dann Geld und Augusta soll bei ihnen sitzen im Theater und so. Also da wird so ein bisschen die Religion nochmal gestärkt von Tiberius.
So, das war das Jahr 23. Dann wechseln wir im Abschnitt 17 in das Jahr 24. Dort wird jetzt für das Wohlbehalten des Kaisers gebetet. Aber auch von Nero und Drusus. Tiberius findet das gar nicht gut und fragt, ob das jetzt hier aufgrund der Bitten von Agrippina passiert ist oder aufgrund von Drohungen. Und dann schwingt er hier noch eine Rede, dass man die Jungen jetzt gar nicht ermutigen braucht mit verfrühten Ehren. Das kommt uns irgendwie
Ja, da spricht der Richtige, ne?
Hat er nicht im letzten Buch genau das gemacht und damit angefangen, aber okay. Und dann spielt Sejanus ja wieder sein Talent zur Überdramatisierung aus und redet Tiberius ein, es gäbe jetzt quasi einen Bürgerkrieg. Und eine der Parteien ist die von Agrippina und die wird jetzt hier so in der Darstellung von Sejanus die Macht an sich reißen, wenn man nicht den Redelsführern das Handwerk legt.
Genau, Barrett im Kommentar merkt dann an, dass es disputed sei, also umstritten, ob die Leute sich da wirklich der einen oder anderen Partei zugehörig gefühlt hätten. Was, glaube ich, Barretts Art und Weise ist, zu sagen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Und er gesteht aber ein, dass es durchaus sehr sein kann, dass es Spannungen gegeben hat zwischen der julischen und der claudischen Seite der Familie.
Genau, dann in Kapitel 18 sehen wir wieder, wie Sejanus zum Angriff übergeht. Sein Ziel sind diesmal Freunde von Germanicus, ein gewisser Gaius Silius und ein Titius Sabinus. Im Falle von Gaius Silius wäre das alles jetzt besonders abschreckend, wenn er da Erfolg hat, weil der einiges im Krieg erreicht hat. Allerdings hat Silius sich selbst wohl auch nicht unbedingt damit geholfen, dass er angegeben hat, dass er in all den Meutereien, die es in den Legionen gegeben hat, seine Soldaten ja loyal geblieben sind und Tiberius ohne ihn und seine Leute nicht mehr an der Macht wäre. Das natürlich jetzt in den Ohren von Tiberius nicht so das Tollste, findet er es nicht so gut. Und da sagt Tacitus was sehr Schönes, er sagt nämlich, nam beneficia eu usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse ubi multum ante venere pro gratia odium reditur. Und die Übersetzung ist, Gefallen sind nur so lange willkommen, wo es noch möglich erscheint, dass man sich erkenntlich zeigen kann. Und wenn sie über das hinausgehen, dann wird Dankbarkeit durch Hass ersetzt. Und das finde ich, ist eine sehr typisch Tacitus-dichte Analyse von etwas, aber also trifft den Kern und ist irgendwie auch eine Art von Zusammenfassung so einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, es stimmt eigentlich, noch nie so betrachtet, diese Dynamik.
Ja, fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken, dass halt, okay, ne, wenn man anderen Gefallen tut, ist das ja, sollte ja man eigentlich meinen, es ist immer willkommen, aber ja, wenn man dann eben zu viel macht, wofür man sich dann halt eigentlich nicht mehr revanchieren kann oder sich dann in der Pflicht sieht, sich zu stark zu revanchieren, dann wird es halt schwierig, ne? Oder kann es schwierig sein, vor allem, wenn der andere dann der Kaiser ist. Ne?
Richtig.
Okay, wie geht's weiter in 19? Tiberius ist auch kein Fan von der Frau von Silius, weil die sich nämlich mit Agrippina versteht. Das sind jetzt also Silius und seine Frau die ersten designierten Opfer dieser neuen Kampagne. Und ein Konsul wird auf sie angesetzt. Der kann da irgendeinen Streit von seinem Vater noch als Vorwand verwenden. Also das ist jetzt auch schon wieder so ein komplett wilder Prozess. Weil der Silius beantragt dann erstmal zu warten, bis der nicht mehr Konsul ist. Und Tiberius findet es aber komplett normal, dass Magistrate auch Privatbürger anklagen. Und man soll hier die Rechte des Konsuls nicht beschneiden. Und der ist ja, seine Aufgabe ist ja, Schaden vom Staat fernzuhalten. Also es geht ja jetzt eigentlich um eine private Streitigkeit und nicht staatstragende Streitigkeiten, aber für Tiberius ist es dann natürlich schon irgendwie staatstragend, ne? Also das ist alles ein bisschen mit, schwingt da alles ein bisschen mit. Und Tacitus bezeichnet es als Tiberius Weg, neu erfundene Verbrechen in althergebrachte Terminologie zu kleiden. Und damit ist jetzt halt der Konsul berechtigt, diesen privaten, soll heißen nicht privaten, Streit zu führen vor Gericht. Super gut.
Das heißt, der Prozess findet dann auch statt und ist natürlich eine komplette Farce. Silius selber sagt dann nicht wirklich was in dem Prozess oder als Variante in der Überlieferung sagt entweder dazu, oder sagt dazu, wessen Opfer er hier wird. Diverse Anklagen sind da auch, stehen da quasi auf dem Zettel, Anklagen wegen Ausbeutung oder auch wegen Verrat. Und der Ausweg von Silius aus diesem Dilemma ist dann auch erprobterweise Selbstmord, hatten wir auch schon öfter mal.
Das läuft ja schon wieder alles super. In 20 wird Silius' Anwesen dann erstmal ausgeräumt und so sehr, seine Frau wird ins Exil getrieben und die Anwesen soll dann halb konfisziert werden und halb soll es für die Kinder erhalten bleiben. Und Marcus Lepidus, da ist der wieder, den wir ja eigentlich als Verfechter von republikanischen Werten kennengelernt haben, der interveniert ja mal wieder und setzt durch, dass man sich ans Gesetz hält. Das kennen wir doch irgendwoher, dass ein Viertel des Anwesens an die Anklage geht und der Rest an die Kinder.
Ja, Tacitus merkt dann hier an der Stelle auch lobend an, dass dieser Lepidus oft ein besseres Ergebnis für andere erwirkt. Also wie gesagt, haben wir ja im letzten Buch auch gesehen. Allerdings ist er auch gleichzeitig nicht unbeliebt bei Tiberius. Und Tacitus fragt sich dann, woran es eigentlich liegt. Liegt es an Schicksal oder liegt es an der Herkunft, dass Kaiser manche Leute mögen und andere Leute nicht mögen. Und das Gegenbeispiel ist dann eben ein gewisser Messalinus Cotta, ähnlich angesehene Familie. Und der war aber ganz anders drauf. Er schlägt zum Beispiel vor, dass Magistrate für die Verbrechen ihrer Ehefrauen in den Provinzen verurteilt werden sollen, auch wenn sie nichts von diesen Verbrechen wussten.
Super populärer Vorschlag bestimmt. Jetzt wieder, was sonst noch so in diesem Jahr passiert. In 21 kommt mal wieder ein Piso ins Spiel, von denen gibt es irgendwie auch extrem viele. Der ist auch schon mal im Kontext mit dieser Investalin in einem früheren Buch aufgetaucht und der wird jetzt angeklagt wegen Verrat und diverse anderer Dinge und der stirbt aber, bevor das behandelt werden kann. Und dann gibt es da noch so einen talentierten Redner, der irgendwie nach Kreta verbannt wird.
Genau, dann gibt es im Abschnitt 22 noch ein weiteres sehr seltsames Detail. Ein Plautius Silvanus hat seine Frau von ihrem Haus gestoßen. Als er dann gefragt wird, warum er das getan hat, meint er hat geschlafen und sie hat Selbstmord begangen. Und Tiberius nimmt das dann zum Anlass, unverzüglich zum Haus zu marschieren und das Schlafzimmer höchstpersönlich unter die Lupe zu nehmen, und dann findet er Anzeichen für einen Kampf.
Es ist ja komplett absurd, diese Vorstellung, dass Tiberius das hört und sofort da loszieht und es investigated. So what?
Ganz strange, Detective Tiberius. Genau. Aber er will den Fall dann offensichtlich selber nicht lösen. Er gibt das dann wieder an den Senat weiter, wie wir das ja auch schon öfter mal hatten. Die Urgulania, die...
Diese eine Vestalin.
Genau, diese Vestalin, schickt ihrem Enkel einen Dolch. Die Vermutung ist, dass das auf Befehl des Kaisers passiert ist, weil sie ja eine sehr enge Freundin von Augusta ist. Und das klappt aber dann nicht so gut. Dem Enkel werden dann die Venen aufgeschnitten. Die Ex-Frau wird auch noch angeklagt. Da ist die Anklage, dass sie Wahnsinn in ihm hervorgerufen hat mit Magie. Und sie wird aber freigesprochen.
Diese Prozesse. What? Das zur Politik im Innenbereich. Es gibt auch noch außenpolitische Sachen. In 23 bis 26 taucht ein alter Bekannter wieder auf, nämlich Tacfarinas. Das ist dieser Numidia, dessen Guerilla-Warfare ja letztes Buch ständig wieder aufgeploppt ist. Das war ja auch sowas, was ich nicht hat, Komponere. Ne? Und jetzt ist es aber soweit. Jetzt geht diese Geschichte zu Ende. Dieser Krieg war ja eben schon mehrfach beendet geglaubt, und die Legion von Bleisus, die da eigentlich ja sich drum gekümmert hat, die ist sogar schon abgezogen worden. Und Tacfarinas, der immer noch am Leben ist, verbreitet dann Gerüchte, ja, Rom zieht ab, und über die Überbleibsel, die jetzt hier noch sind von Rom, da können wir jetzt siegen. Der aktuelle Römer in Charge, das ist ein Dolabella, der zieht seine Truppen zusammen, die er vorher verteilt hatte, belagert Tacfarinas, richtet noch so ein paar von den Rebellen hin, holt sich dann auch noch ein bisschen Hilfe und überrascht dann den Feind, der sich nämlich in einer sicheren Position gewähnt hat. Und dann nehmen die Römer blutige Rache für den ganzen Ärger, und auch Tacfarinas wird getötet. Damit ist diese Geschichte erledigt. Und Dolabella möchte dann noch entsprechende Ehrungen, dass er diesen Konflikt jetzt wirklich beseitigt hat. Und das lehnt Tiberius aber ab. Warum? Weil Sejanus das nicht möchte, weil dann würde Dolabella ja Bleisus überschatten und der war doch wichtig für Sejanus.
Ja, ja.
Das ist also wieder so ein typischer Fall, wo Sejanus interveniert, und Dolabella bekommt schon Anerkennung, wird uns noch gesagt, also beim Volk wahrscheinlich, dass er mit weniger Soldaten mehr geschafft hat als Bleisus. Aber die offizielle Anerkennung bekommt er eben nicht, weil Sejanus.
Genau. Das klingt jetzt auch alles schon sehr aufregend, aber es reicht noch nicht an Unruhen. Es braut sich wohl auch ein Sklavenaufstand in der Landwirtschaft zusammen, der aber, wie Tacitus uns dann gleich sagt, völlig zufällig niedergeschlagen wurde. Auch sehr skurril. Denn es kommen nämlich zufällig drei Biremen, also drei Schiffe, und ein Quaestor vorbei, und unter dessen Kommando alles niedergeschlagen wird, bevor es dann erst so richtig losgeht.
Also völlig skurril, ne? Okay, da ist ein Aufstand und zufällig segelt dieser Quaestor mit diesen ganzen Soldaten vorbei, stellt fest, hoppla, das ist ja ein Aufstand, und zack, gehen wir da mal rein und metzeln alles nieder. What? Was für ein Zufall.
Ja, und in Rom gibt es auch Aufregung, weil es eben in den Haushalten sehr viele versklavte Menschen gibt und auch immer mehr davon. Wie wir wissen, funktioniert die römische Wirtschaft darüber.
Und wenn es dann Gerüchte von einem Aufstand gibt, dann werden die Leute da natürlich nervös. Irgendwie zurecht. Ja, in 28 bis 30 gibt es noch weiteres Beispiel für Grausamkeit. Da klagt ein Sohn seinen Vater an. Es wird relativ ausführlich beschrieben, wie das hin und her geht. Und Tiberius mischt sich auch noch ein, weil er den Vater nicht mag. Obwohl der eigentlich unschuldig zu sein scheint. Und also auch völlig skurrile Episode. Und in diesem Kontext wird dann noch diskutiert, ob ein Ankläger denn die Belohnung für seine Anklage auch erhalten sollte, wenn der Angeklagte dann Selbstmord begeht und sich so der Verurteilung ja entzieht. Und Tiberius stellt sich hier laut Tacitus untypisch offen auf die Seite der Informanten und meint, das Gesetz sei ja sonst nichts wert. Das heißt also, auch wenn der Angeklagte Selbstmord begeht, bekommt man als Ankläger eine Belohnung. Ja, damit ist natürlich ein weiterer Anreiz für dieses Informantentum geschaffen, wird von Tacitus notiert. Super gut.
Ja, und dann in 31 gibt es dann doch mal was halbwegs Positives, also das formuliert Tacitus auch so. Tiberius verschont nämlich einen Mann aus dem Ritterstand, der beleidigende Gedichte geschrieben hat. Also Tiberius beleidigende Gedichte. Und Tacitus merkt noch an, dass Tiberius ja selber oft Probleme hatte, Worte zu sprechen, außer wenn er jemandem hilft.
Ja, das haben wir durchaus auch schon bemerkt, ne? Dass Tiberius einzige wirkliche Interaktion mit irgendwem ist, wenn er aufgerufen ist, wem zu helfen, ne? Zum Beispiel vor allem finanziell.
Genau.
Dann geht's weiter mit dem Anklagen von Freunden oder anderen Assoziierten mit Germanicus, nämlich ein Quästor von ihm wird auch noch verurteilt, weil er anscheinend bestechlich war. Und Tiberius ist leidenschaftlich dabei, das sei ja hier alles im Interesse des Staates, kommt nicht so gut an beim Volk. Und später dann aber doch, weil dieser Verbannte dann wohl zurückkommt und sich bei Claudius einschleimt.
Naja.
Ja, gut. Kleiner Vorgriff. Und dann gibt es noch weitere Anklagen, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen.
In Kapitel 32 gibt es dann hier einen Meta-Alert, denn Tacitus sieht irgendwie offenbar selber ein, dass er jetzt an einem Punkt in seiner Darstellung angelangt ist, wo er mal ein bisschen was darüber sagen muss.
Mhm.
Und er sagt dann hier, dass er sehr wohl weiß, dass es hier viele Dinge gibt, die er aufzeichnet, die vielleicht trivial oder nicht wichtig erscheinen. Mhm. Dazu kann ich nur sagen, ja.
Ist uns aufgefallen.
Und er meint dann aber, man soll die Annales, seine Annales, nicht vergleichen mit den früheren römischen Geschichtswerken, weil die hatten andere Freiheiten, nämlich die Freiheit zum Beispiel abzuschweifen, also wirklich ausufernde Exkurse zu machen. Und sie haben auch gewaltige Kriege beschrieben, wo es dann um so tolle Dinge geht wie Stadtbelagerungen, Gefangennahme von Königen und so weiter.
Da war Action.
Action, genau. Und da gab es auch interne Themen, die interessanter waren, ne? Streit zwischen Konsuln und Tribunen, Ständekämpfe und so weiter, Gesetze bei der Landwirtschaft, Ständekämpfe und so weiter und um Getreide, Ständekämpfe und so weiter und Ständekämpfe gab es auch noch.
Hast du die Ständekämpfe vergessen?
Naja, und dann meint er eben, im Gegensatz dazu ist sein Werk halt eingeschränkt und ohne Ruhm, weil es gibt halt leider ständig Frieden.
Blöd. Dumm gelaufen.
Und Maestae Urbis Res, also ganz wörtlich traurige Dinge, traurige Lage in der Stadt, also irgendwie so allgemein gedrückte Stimmung.
Mm.
Und einen Kaiser, der kein Interesse hat, das Reich zu erweitern.
Ja, das ist natürlich jetzt auch blöd, ne?
Ja, jemanden gibt, der nicht verstanden hat, dass Imperium heißt, man muss halt immer weiter erobern, ja, sonst macht es keinen Spaß. Fine,
ne?
Genau, sonst macht es ja keinen Spaß. Dann ist das natürlich für die Darstellung nicht so cool.
Mm. Man muss sich ja echt fragen, wie stark dieser Gedanke in die Tiberius-Bewertung reingespielt hat.
Mm.
Dass er sich nicht aktiv drum gekümmert hat, jetzt das Reich noch weiter auszuweiten. Wo wir ja aus heutiger Perspektive wahrscheinlich sagen würden, ja, danke dafür, dass du nicht noch weitere Leute versklavt und unterworfen hast. Aber ja, aus Tacitus Sicht ist es natürlich was Schlechtes.
Ja, naja, und ich meine, ja, deswegen, also ich meine, er hat insofern natürlich recht, als er sein Werk schon ganz anders anlegen muss,
ja,
als es jetzt zum Beispiel ein Livius getan hat, sage ich jetzt mal.
Das ist korrekt, ja.
Und jetzt, also nachdem er es hier genug gejammert hat, dass er es ja so arg schwierig hat mit seiner Darstellung, meint er dann eben, ja, er glaubt aber halt trotzdem, dass es etwas bringt, diese ganzen vermeintlich trivialen Dinge zu untersuchen, weil sie eben nur vermeintlich und anfänglich trivial sind und weil sie eigentlich die Symptome von wichtigen Ereignissen oder die den Anstoß geben zu wichtigen Ereignissen.
Mm.
Da würde ich auch sagen, so ja, das stimmt schon. Also ich meine, das ist auch so etwas, was ich jetzt an Gefühl aus der bisherigen Lektüre so mitgenommen habe. So diese ganzen Sachen, die sind halt für sich genommen vielleicht nicht wichtig, aber sie zeichnen natürlich A, so eine Art Sittenbild.
Mm.
Und auf der anderen Seite haben wir schon öfter mal diese Elemente gehabt, dass Dinge wiederkommen, die wir gesehen haben und die dann eben tatsächlich zu einer neuen Eskalationsstufe gebracht werden oder so.
Ja, er hat es ja mindestens einmal, vielleicht sogar öfter auch dazu gesagt, dass jetzt hier er eine bestimmte Episode erzählt, weil das erste Mal war, dass dieses Muster mit dem Einschleim oder mit dem Informantentum oder so aufgetreten ist in den letzten Büchern, ja. In 33 geht es noch ein bisschen weiter mit dem Meta-Level. Da holt er erstmal aus zu den Herrschaftsformen, also Demokratie, Aristokratie oder Königsherrschaft und wie sich das alles geändert hat. Und jetzt, also zu Tiberius Zeit und ja auch zu seiner Zeit, beruht die Sicherheit des Staates auf einem einzelnen Mann.
Mhm.
Und deswegen ist seine Begründung, muss eben auch scheinbar Triviales eingesammelt werden, denn sehr wenige können jetzt noch Anständiges von Ehrlosem unterscheiden. Oder nützliches von schädlichen. Ne? Und die meisten lernen eben durch das Beispiel anderer. Mhm. Und dann ist die Begründung eben, man muss diese Beispiele halt aufsammeln. So, ne? Das ist dann also nützlich, mein Tacitus, aber das hat jetzt halt nicht so den Entertainment-Value. Ne? Mhm. Und dann kommt nochmal, ne, dass das, was die Leserschaft beschäftigt, sind halt die Völker und Schlachten und die berühmten Tode von wichtigen Anführern. Also das, was er auch schon gesagt hat, worüber die früher geschrieben haben. Und was die Leute bei Tacitus haben, sind eben ja grausame Befehle und diese fortlaufenden Anschuldigungen, falsche Freundschaften und Verderben für Unschuldige. Und halt immer die gleichen Sachen. Hm. Und das war aber nicht immer so, meint Tacitus.
Genau, und was er dann sonst noch dazu zu sagen hat, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Das ist das Kapitel 33, wie gesagt, Abschnitt 4. Da sagt Tacitus auf Latein: Tum quod antiquis scriptoribus rarus obtrectator, neque refert cuiusquam punicas romanasue acies Laetius extuderis.
Genau, los geht's also mit Tum Quod, Tum damals, und das Quod, das ist jetzt hier die, ne, also es hängt am Satz davor, ist die Erklärung, also weil, ne?
Genau, weil.
Weil damals, was so war.
Dann haben wir hier Antiquis Scriptoribus, also Scriptoribus natürlich Scriptoribus Rerum, also Schriftsteller, und Antiquus alt, also die früheren, die damaligen, die auf jeden Fall vor mir kommenden Historiker, Dativ oder Ablativ von der Form her. Bei Personen ohne Präpositionen ist immer mal anzunehmen, dass es eher ein Dativ als ein Ablativ sein wird. Also sind die wahrscheinlich in irgendeiner Form beteiligt an dem, was jetzt hier kommt.
Genau, Dativ als Kasus der Beteiligung haben wir extra eine Folge zu gemacht. Ja. Mhm. Genau, und dann gibt es Rarus Obtrectator. Ganz wörtlich ist das ein seltener Schmäher. Das ist jetzt schon, also auf Deutsch geht es gar nicht, ne? Das, what? Was? Also diesen seltenen Schmäher, den hatten diese Historiker. Also da fehlt jetzt wieder eine Form von Esse, weil Tacitus die ja meistens überflüssig findet. Also ne, mit Dativus Possessivus würde man das dann traditionell bezeichnen. Soll heißen, diese alten Historiker, die Historiker von damals, wurden selten geschmäht. Das ist ja gemeint, ne?
Genau, da hat sich selten jemand gefunden, der Kritik geübt hat. Mm. Ja, es ist halt irgendwie sehr, auch aus lateinischer Sicht, ungewöhnliche Formulierung, finde ich, weil also das mit dem Rarus, dass das eben nicht wie im Deutschen, also seltener, ja, na gut, verwendet man schon auch als Adjektiv, aber natürlich ist im Deutschen selten meistens eher ein Adverb. Ne? Also irgendwas passiert selten, jemand kommt selten irgendwo hin oder so. Seltener Anblick sagt man schon zum Beispiel. Also es ist gar nicht so komisch vom Deutschen kommend, aber es ist an der Stelle, finde ich, trotzdem auf den ersten Blick seltsam, weil man natürlich eher erwarten würde, dass jetzt hier nicht irgendwie mit einem Nomen gearbeitet wird, sondern halt mit einem Verb gearbeitet wird. Und dann würde man wahrscheinlich eher ein Adverb erwarten, aber so wie es hier konstruiert wird mit diesem Obtrectator, also dem Nomen Agentis, also dem Hauptwort, das aus dem Verb abgeleitet wird und die Person bezeichnet, die die Handlung vollzieht, da passt natürlich dann die Lösung mit dem Adjektiv besser.
Yeah.
Da wäre ein Adverb komisch.
Genau, also man hätte eigentlich erwartet, dass diese, also das auch auf Latein dasteht, dass die selten geschmäht werden, aber es wäre ja zu einfach. Ne?
Ja, das ist, also sowas würde man bei Cicero nie finden, also so eine Nomen Agentis-Konstruktion, bei Lucan hingegen sehr oft. Mhm. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen, was dann in Mode kommt, habe ich das Gefühl. Dann kommt neque refert, neque natürlich die fortgesetzte Verneinung und nicht. Und dann refert es als dieses unpersönliche Verbum, das sowas heißt wie es ist wichtig. Hm. Das immer zusammengelernt wird mit Interest. Interest natürlich viel häufiger. Und es hat zwar von der Form her, also es ist, von der Form her ist es Präsens, bezieht sich aber wahrscheinlich immer noch auf die Vergangenheit. Also man müsste wahrscheinlich im Deutschen eher mit Präteritum übersetzen. Und genau wie bei Interest ist es hier auch so, dass die Person, der etwas wichtig ist, steht dann im Genitiv. Mm. Ich habe mir dann noch gedacht beim Lesen so, ja, natürlich, also es bezieht sich sicher auf die Zeit, in der die Leute geschrieben haben. Es könnte aber natürlich auch, habe ich mir gedacht, auf die Situation gehen, in der Tacitus selber ist, nämlich im Sinne von ganz allgemein, und es ist ja sowieso jedem egal, ob du jetzt im Zusammenhang mit punischen Kriegen, um die es dann gleich gehen wird, jetzt die Römer oder die Punier besser findest. Im Sinne von, es ist halt eh alles schon so wahnsinnig lange her.
Ja, das ist eigentlich wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das Präsens sich halt auf jede beliebige Zeit beziehen kann, wie wir ja gerade in unserer Tempus-Folge hatten. Es geht ja eigentlich jetzt darum, dass er sagen möchte, wie es früher war für die Historiker damals und wie das jetzt für ihn ist. Und wenn jetzt hier irgendwie bei den alten Historikern niemanden irgendwas interessiert hat, dann ist ja die Implikation, dass es heute anders ist und die Leute das sehr wohl interessieren würde. Aber in der Tat kann es auch so gemeint sein, dass es halt auch heute niemanden interessieren würde, wenn man das über die Schlachten von vor hunderten vor Jahren sagt. Und es sich nur um den Inhalt, wenn der Inhalt von heute ist, weil er schreibt ja auch über relativ kürzliche Geschichte, Tacitus. Das kann tatsächlich beides gemeint sein. Also entweder damals hat es niemanden interessiert oder es interessiert heute noch niemanden, wenn es lange her ist.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich schwingt auch noch mit, es würde halt heute auch niemanden mehr interessieren, wenn du über punische Schlachten
schreibst. Ja, das ist auch noch.
Also ist halt so schon längst alles auserzählt.
Naja, deswegen schreibt er ja auch nicht mehr darüber.
Richtig.
Genau, jetzt haben wir alle ein bisschen vorgegriffen. Erstmal kommt Cuiusquam. Das ist jetzt der Genitiv, den wir schon erwartet haben, weil es ja irgendjemanden geben muss, dem das jetzt wichtig ist. Cuiusquam ist das substantivische Indefinitpronomen für negative Kontexte, wie man das so lernt. Also das wäre auf Englisch anyone und nicht someone. Im Deutschen funktioniert es immer nicht, ne, weil wir diese Unterscheidung nicht haben.
Ja.
Aber mit anyone und someone kommt man relativ gut dadurch. Irgendwann müssen wir echt mal diese Pronomina-Folge machen. Und dieser negative Kontext ist hier eben relevant, weil das Neque vorhin stand. Also es gibt eben niemanden.
Den das interessiert.
Genau. Ja. Und üblicherweise würde das, was niemanden interessiert, jetzt mit einem Infinitiv folgen.
Genau. Jetzt kommt mal kein Infinitiv, jetzt kommt zuerst noch Punicas Romanas vel acies, also Punicas, Adjektiv punisch, also karthagisch, Romanas, Adjektiv römisch, beides gehört zu acies. Acies ist die Schlachtreihe und steht dann natürlich gerne auch mal für die Schlacht an sich, weil da sich Schlachtreihen gegenüberstehen. Und dann haben wir eben an Romanas angehängt dieses ve, und dieses ve ist das im Grunde genau das Äquivalent von que zu et, ist we zu well. Also drückt eben, heißt eben oder, also wird im Deutschen mit oder wiedergegeben, drückt eine Alternative aus.
Aber es ist ein eher schwaches oder.
Ein schwaches oder, genau.
Im Gegensatz zu out zum Beispiel. Out wäre wirklich das eine oder das andere, ne?
Genau. Also möglicherweise könnte es tatsächlich auch sowas heißen wie punische oder römische oder beide.
Ja. Punische und oder römische.
Genau, heißt das punische eigentlich, oder? Und oder römische. Ja, genau. Das ist dann also wohl, weil sie im Akkusativ steht, ganz klar, wahrscheinlich das Objekt, mit dem man machen konnte, was niemanden interessiert.
Jetzt kommt noch Laetius, das ist ein Komparativ und zwar das Adverb. Ja, also der Vergleich ist irgendwie halt das eine oder das andere fröhlicher. Dass man irgendwas mit dem einen oder dem anderen, also entweder mit dem punischen oder den römischen Schlachtreihen fröhlicher irgendwas macht. Bei Laetius ist es sogar fast unüblich, da ein Adverb zu machen, ne? Wo wir das gerade hatten mit dem Rarus. Da, also bei Laetius würde man ja eigentlich eher ein Prädikativum erwarten, aber das ist jetzt hier ein Adverb.
Ja, stimmt. Ist richtig, ja. Tacitus macht es halt so. Es kommt jetzt dann hier das Verb und das Verb ist extuleris. Das ist natürlich von extollere, nämlich heißt es hervorheben oder emporheben und dann auch rühmen. Lobpreisen und ist die zweite Person Singular, Konjunktiv, Perfekt, Aktiv. Und zweite Person Singular, weil es eben eine allgemeine Aussage ist, kann die zweite Person Singular im Lateinischen, wie sie es ja im Deutschen auch kann. Mhm. Ne, es war ja, hat ja keinen interessiert, ob du das und das tust, ist jetzt nicht zwangsläufig das mir gegenüberstehende, die mir gegenüberstehende Person, sondern eben ein allgemeines Du und so ist es hier auch. Und das heißt, es hat niemanden interessiert, ob du das Punische oder das Römische hier gelobt hast, also ob du jetzt deine Leute oder den Feind gelobt hast.
Und deswegen glaube ich auch, ist das jetzt das Laetius, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, Adverb, weil ob du das eine oder das andere hier fröhlicher gelobt hast, muss ja heißen in der Geschichtsschreibung, die du geschrieben hast. Und deswegen ist es auch das Adverb, weil die lobende Handlung das Schreiben ist und man jetzt nur noch die Worte hat und den ja nicht mehr fragen kann, ob er froh war, als er das getan hat, was man ja normalerweise, ne? Also wenn man sowas hat wie sie kehrten fröhlich nach Hause zurück, dann würde man das ja prädikativ setzen, Laeti reteunt oder so, weil sie fröhlich waren, als sie nach Hause zurückkehrten oder so. Aber hier hat man ja jetzt nur noch die Worte und wenn die überschwänglich sind und die Punia in den Himmel loben, dann ist es tatsächlich eigentlich ein Adverb, ne? Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, den man sich mal merken müsste für diese endlose Frage, die ja im Stil immer wahnsinnig schwierig ist, wie eben dieses, sie kehrten fröhlich nach Hause zurück. Warum ist das kein Adverb im Lateinischen? Aber das muss der Unterschied sein. Dass man nicht sagen kann, ob er fröhlich darüber geschrieben hat, also ob er fröhlich war, als er darüber geschrieben hat, sondern man hat nur noch seine Worte. Und wenn die super überschwänglich sind, dann kann man durchaus die Handlung als überschwänglich und fröhlich bezeichnen. Mhm. Und deswegen ist es ein Adverb. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben.
Ja, ich denke schon. Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, für euch auch. Aber die Form ist natürlich trotzdem interessant. Warum jetzt hier Konjunktiv? Na, weil wir irgendwie in irgendeiner Form von Abhängigkeit sind. Eigentlich würde man jetzt hier einen Infinitiv erwarten, haben wir ja schon gesagt. Aber der kann auch mal durch eine indirekte Frage ersetzt werden. Die hat halt hier keine Einleitung. Man würde irgendwie, kann sich sowas wie ein Utrum dazu denken. Also es interessiert niemanden, ob und so weiter. Was dann vielleicht nicht ganz zu diesem we passt, ne? Weil in einer indirekten Frage würde man dann eher ein an als Konjunktion für die Alternative erwarten.
Man kann ja auch manchmal tatsächlich Konjunktiv komplett ohne irgendeine Einleitung einfach so setzen und halt eine indirekte Rede damit meinen.
Ja, und warum perfekt? Na, weil es natürlich abgeschlossen ist im Verhältnis zum übergeordneten Verb refert. Weil das die Hauptseitenfolge nach sich zieht.
Ja. Genau. Und logischerweise muss ja das Extollere, also das Aufschreiben, das überschwängliche Aufschreiben für die eine oder andere Seite, erstmal, das muss ja an seine Handlungsgrenze gelangt sein, soll heißen, das Werk muss vorliegen, bevor sich überhaupt jemand dafür interessieren oder nicht dafür interessieren kann. Weil wenn es kein Werk gäbe, dann gäbe es die Diskussion sowieso erstmal gar nicht. Genau, deswegen abgeschlossen.
Gut, dann haben wir diesen Satz abgeschlossen und schauen uns den nächsten Satz an, der folgendermaßen klingt: Ad multorum, qui Tiberio regente, poenam vel infamia subiere, posteri manent, utque familia jam extincta sint, reperies qui ob similitudinem murum aliena malefacta sibi objectari putent.
Genau, ad multorum geht's weiter, aber das ist der Gegensatz. Jetzt muss es um Tacitus Zeit geben, im Gegensatz zu früher. Und multorum ist wieder ein Genitiv von vielen, vielen Menschen. Ja, mal schauen, was jetzt mit denen ist, im Gegensatz zu denen damals, wo es niemanden irgendwas interessiert hat.
Qui Tiberio regente, qui Einleitung eines Relativsatzes und dann Tiberio regente, fast mustergültiger Ablativus Absolutus, der eine Herrschaftszeit angibt, also unter der Herrschaft von Tiberius.
Ja, was ist jetzt passiert unter der Herrschaft von Tiberius? Poenam vel infamia subiere, die also irgendwas erstmal eine Strafe, poenam, oder irgendeine andere Schande. Also infamia ist ja eigentlich, wenn schlecht über einen gesprochen wird, ne? Und ist jetzt ja auch noch im Plural, es steht beides im Akkusativ, die das erlitten haben, subiere gleich subierunt. Perfekt indikativ, wieder diese vermeintlich poetische Nebenform, die Tacitus sehr gerne verwendet. Also von den vielen Leuten, die unter der Herrschaft von Tiberius irgendwie Unrecht erlitten haben, ist ja hier gemeint, was ist jetzt damit?
Genau, jetzt kommen wir zurück in den Hauptsatz. Posteri manent. Posteri sind natürlich die Nachfahren, die eigentlich ganz wörtlich späteren, also später als die vorhin gekommen sind. Und manent bleiben. Also von denen bleiben noch welche, die bleiben noch Nachfahren im Sinne von leben noch Nachfahren. Mm. Das ist das, was gemeint ist. Also es gibt noch Leute, die direkte Nachfahren von denen sind, die unter Tiberius gelitten haben in Tacitus Gegenwart.
Und es gibt halt Nachfahren von sehr vielen Leuten, die unter Tiberius gelitten haben, weil ja, wie wir jetzt nach und nach immer erfahren haben, sehr viele Leute eben gelitten haben unter Tiberius. So, und dann kommt utque familiae ipsae jam extincta sint. Und hier geht es jetzt um Familien, die an und für sich schon, ja, wörtlich ausgestorben sind, ne, extinctized sind.
Ja, genau.
Und dieses ut ist schon ein bisschen seltsam.
Aber es gibt doch auch dieses konzessive ut, oder? Also es gibt doch auch, wie in ut de sint vires, tamen est und so weiter. Und ich glaube, es muss, so will ich es, glaube ich, hier verstehen, ne? Also und obwohl die Familien schon und so weiter. Und dann kommt im nächsten Satz die Erklärung, also was passieren kann, obwohl die Familien schon ausgelöscht sind.
Und wenn du keine Vorfahren hast und so weiter. Ja, also das muss es irgendwie gemeint sein. Ich finde es trotzdem, es ist nicht so wahnsinnig häufig, dieses Konzessiv.
Nein, das ist ganz selten.
Also es muss obwohl heißen hier, sonst ergibt es keinen Sinn. Aber ja, also ja, bestimmt dieses ut de sint vires, mögen ihm auch die Kräfte gefehlt haben. Ja, das ist konzessiv, ja.
Es muss so funktionieren, aber es ist wirklich sehr komisch und irgendwie entlegen.
Ja, und ich meine, was schreibst du da jetzt auf Deutsch denn? Also obwohl, passt da auch nicht richtig.
Ja, und mögen die Familien selbst auch schon verlöscht sein?
Also eigentlich braucht es sie, und selbst wenn die Familie schon weg ist.
Ja, genau.
Irgendwie sowas. So, ne? Also jedenfalls der Gegensatz zum ersten Teil. Aber ja, also ich habe das so auf Latein gelesen und auf Latein war mir das eigentlich klar, auch wenn ich das Ut, also da habe ich über das Ut gar nicht weiter nachgedacht und dann habe ich dieses Skript hier aufgesetzt und dachte, was macht das Ut da eigentlich? Warum steht da überhaupt Ut? Aber ich wüsste auch nicht, was da sonst stehen sollte. Also ja, egal.
Genau, also und bei denen, wo es eben keine Familie mehr gibt, weil die schon ausgelöscht sind, Reperies qui. Da wirst du, und da muss man jetzt eben sowas wie trotzdem ergänzen natürlich, da wirst du trotzdem welche finden, die, ne, das ist welche oder jemanden, das wir im Deutschen da dazusetzen, steht im Lateinischen nicht da.
Mhm.
Da steht jetzt irgendwie nicht sowas wie aliquos oder so etwas.
Genau, und was ist jetzt mit denen? Also Tacitus redet über irgendeine bestimmte Familie und diese Familie hat eigentlich gar keine Nachkommen mehr. Also niemand kann sich da jetzt persönlich angegriffen fühlen, ist ja der Punkt, weil niemand mehr lebt von dieser Familie. Aber du wirst jetzt trotzdem Leute finden, die ob similitudinem morum aliena malefacta sibi objecta reputent. Die wegen ob einer Ähnlichkeit similitudinem im Charakter morum fremde Missetaten aliena malefacta sibi Reflexivpronomen im Dativ, also selbst irgendwie dran beteiligt, objectari Infinitiv Präsens Passiv, irgendwas wird vorgeworfen, nämlich diese fremden Missetaten ihnen selbst putent, das glauben sie. Also die glauben, dass weil der Charakter ähnlich ist, ihnen selbst ähnlich ist. Ne? Also da wird jemand beschrieben in Tacitus Werk oder in dem Werk eines anderen Historikers aus dieser Zeit. Und man ist mit der Leser, der hier vorgestellt wird, der sich vorgestellt wird, ist nicht verwandt mit dieser Person, die da gerade was falsch macht in dem historischen Prozess. Aber dieser Leser denkt, der ist genauso wie ich. Ich habe auch solche Eigenschaften oder so. Und deswegen, so Tacitus Annahme, fühlt dieser Leser sich beleidigt von dem Schriftstück, ja, was ihm vorliegt, weil er denkt, dass er selber dadurch kritisiert wird, weil er so ähnlich ist wie diese Person, die da was falsch gemacht hat und das dargestellt wird.
Ja, es ist ein Fall von Ähnlichkeiten mit tatsächlichen lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Ja, genau. Aber das anscheinend ist die Leserschaft zu Tacitus Zeit da sehr schnell persönlich angefasst, weil sie eine Ähnlichkeit vermutet. So, ne? Also nochmal so als Recap, du hast einerseits die Möglichkeit, dass du vorsichtig sein musst, was du über Leute sagst, die noch lebende Nachkommen haben, weil die sich dann angegriffen fühlen, weil du ihren Vorfahren irgendwie falsch dargestellt hast oder halt in einem schlechten Licht dargestellt hast. Oder die halt nicht dran erinnert werden wollen, was unter Tiberius alles Schlimmes passiert ist, weil sie das noch in ihrer Familiengeschichte haben. Oder wenn von der Familie niemand mehr übrig ist, dann musst du auch vorsichtig sein, was du sagst, weil sich dann andere, nicht mal verwandte Leute angegriffen fühlen könnten, weil sie der Meinung sind, sie sind so ähnlich drauf wie diese Leute und sich deswegen. Mhm. Also es ist schon sehr weird. Okay, einen Punkt noch, bevor wir da weiter reingehen, zur Grammatik. Putent ist ein Konjunktiv, das würde man wahrscheinlich traditionell als konsekutiven Nebensinn betrachten. Mhm. Also du wirst welche finden, die so beschaffen sind, dass sie. Und tatsächlich ist es eher Potenzial, würde ich sagen. Also konsekutiven Nebensinn finde ich nicht so eine sinnvolle Kategorie. Mehr dazu bald.
Ja, genau.
In der Konjunktivfolge.
Ja. Das war dieser Take von Tacitus hier. Und es ist, wie gesagt, alles ein bisschen strange auch, was er da formuliert. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz angenehm, das zu lesen, weil man zumindest das Gefühl bekommt, man ist jetzt nicht ganz alleine mit dem Eindruck, dass es alles halt sehr strange und versprengt hier irgendwie ist. Und dass diese ganze Darstellung von Dingen in dieser irgendwie unverbundenen, alles steht so nebeneinander, auch ohne Wertung und ohne Gewichtung vor allem, dass es einfach alles ein bisschen viel ist. Und es ist halt so Tacitus Art, so würde ich das interpretieren, auch zu kommunizieren, dass es halt in seiner Vorstellung kein verbindendes, großes römisches Narrativ mehr gibt. Sondern es gibt halt nur diese einzelnen Episoden und den Versuch, irgendwas davon zu verstehen. Ohne Garantie, dass es abschließend so sein wird.
Und ist nicht auch ein Punkt, das ist jetzt nicht so der Punkt von Hyperindividualisierung, die wir heute beobachten würden in unserer Zeit, aber schon so sehr dieses Besinnen auf diese einzelnen Familien, ne? Und nicht so sehr auf die Gesellschaft. Also, dass die, also Res Romana gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, ne? Sondern es gibt halt so hier diese eine Familie, die Julische, und da gibt es die Claudische, und die sind erbittert verfeindet und bekämpfen sich gegenseitig und sowas. Ja. Also da gibt es schon irgendwie so eine, ja, auch so eine Aufsplittung von dem Staat halt, ne? In dieser unterschiedlichen Familien, die dann eben da gegeneinander, ja, arbeiten. Vor allem natürlich im Kaiserhaus, aber ja auch nicht nur, ne?
Ja, was halt auch lustig ist, weil es halt eben dann auch wieder so in so römische Frühzeit-Dynamiken zurückgeht eigentlich, ne? Irgendwo. Also eben dieses, die ganzen Errungenschaften der Ständekämpfe und der Republik und so weiter, die sind halt irgendwie unwiederbringlich verloren.
Ja. Ja, nach diesem kleinen Exkurs geht's weiter mit Prozessen ohne Ende in Rom, kann man eigentlich so zusammenfassen. Also es geht genauso versprengt weiter, wie wir das jetzt schon kennen. Erstmal gibt es jetzt Jahreswechsel und es gibt eine neuartige Anklage, nämlich auch gegen ein Geschichtswerk. Das hat ein gewisser Cremutius geschrieben, und in diesem Geschichtswerk hat er Brutus gelobt und Cassius als den letzten Römer bezeichnet. Das kommt jetzt natürlich in gewissen, ja, Kreisen nicht so gut an, sagen wir es mal so. Und Klienten von Sejanus machen die Anklage, und damit ist das Ergebnis dann schon klar, sagt Tacitus, wenn Sejanus sich dahin stellt dann so. Dann wird die Rede von diesem Cremutius ausführlich wiedergegeben, und die Wörter sind jetzt also doch vor Gericht, ne? Das war ja was, was Tiberius eher zögerlich bisher gesehen hat. Also manchmal, aber ja. Und Cremutius führt dann zum Beispiel an, dass ja Livius auch Pompeius gelobt hat und das seiner Freundschaft mit Augustus nicht geschadet hat. Und Caesar hat ja auch Ciceros Lob auf Cato nur mit einer seinerseits seiner eigenen Rede beantwortet. Und die Gedichte von Bibaculus und Catull sind ja trotzdem immer noch gelesen worden, obwohl die Caesar beleidigt haben. Also bei Catull wissen wir es, Bibaculus, ein anderer Neoteriker, in Anführungszeichen, von dem nur Fragmente erhalten sind. Also bottom line ist, Caesar und Augustus haben die Autoren in Ruhe gelassen. Jetzt im Gegensatz zu Tiberius.
Was da natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, sind die Griechen, die ohnehin sagen durften, was sie wollten. Und wer dagegen war, hat sich dann eben seinerseits mit Worten gerecht. Und ein Gebiet, das besonders frei ist, ist eben genau das, dass man sich über Tote äußert. Brutus und Cassius, argumentiert er weiter, sind ja schließlich seit 70 Jahren tot. Die Statuen gibt es auch noch. Und wie soll die Erinnerung an sie aufrechterhalten werden, wenn nicht zum Teil durch Historiker? Und dann meint er eben die Bewertung, wem jetzt irgendwie Ruhm zusteht, das steht der Nachwelt offen. Also dort, wo es angebracht ist, wird die Nachwelt schon Ruhm verteilen. Und wenn er jetzt verurteilt wird wegen dem, was er da schreibt, dann werden nicht wenige Leute sich nicht nur an Cassius und Brutus erinnern, sondern auch an ihn.
Damit er irgendwie recht behält, weil er jetzt in diesem Werk auftaucht. Ist auch wieder sehr meta eigentlich, ja. Nach dieser Rede verlässt Cremutius jedenfalls den Senat und begeht einen Selbstmord. Durch Verhungern. Yikes. Und der Senat ordnet dann anscheinend quasi Bücherverbrennung an von seinem Werk. Aber wir erfahren noch, dass diese Bücher in Tacitus' Zeit überlebt haben. Und Barrett informiert uns im Kommentar, dass die unter Caligula wohl veröffentlicht wurden. Und Tacitus merkt dann noch an, was für eine lächerliche Annahme das ist, dass die Gegenwart die Erinnerung der Zukunft beeinflussen könnte. Was ich auch einen sehr spannenden Gedanken finde. Also kannst sozusagen versuchen, alles Mögliche zu zensieren, aber irgendwann kommt es halt doch raus. Ne? Ist ja die Implikation.
Genau, es geht dann in den Kapiteln 36 bis 38 weiter mit den Anklagen. Die häufen sich richtig. Eine Stadt verehrt Augustus nicht genug, dann wird eine Anklage gebracht. In Spanien soll ein Schrein für Tiberius und seine Mutter gebaut werden und so weiter. Und Tiberius sieht sich dann mit der Aufgabe konfrontiert, dass er hier jetzt auch den Gerüchten entgegenwirken muss, er sei eitel angesichts dieser ganzen Verehrung.
Und dann kommt wieder so eine Rede von Tiberius, wo er vor allem, das hatten wir auch schon mal, ne, darauf hinweist, dass er sterblich ist und dass, ja, woran die Nachwelt sich erinnern soll, ist, dass er seiner Vorfahren würdig sich gezeigt hat. Und dass er über die Interessen gewaltet hat und Gefahren entschlossen entgegengetreten ist und dass er auch keine Sorge hatte, Anstoß zu erregen für das Wohl des Staates. Und diese Gedanken, sagt Tiberius, das soll sein Tempel sein. Okay, cool.
Tacitus meint dann, dass danach selbst in privaten Gesprächen Tiberius die Verehrung seiner Person abgelehnt hat. Und dazu gibt es dann erwartungsgemäß unterschiedliche Urteile. Eine Möglichkeit ist Bescheidenheit oder ein Mangel an Selbstbewusstsein oder ein verdorbener Geist. Und die Leute, die sich darüber äußern, meinen eben, die Besten haben schließlich auch die höchsten Ambitionen. Zum Beispiel führen sie da Herkules, Liber, also Dionysos und Quirinus an, die ja schließlich alle vergöttlicht wurden. Und auch Augustus mit Hoffnung auf Unsterblichkeit.
Das ist auch eine sehr wilde Meinung, ist, ne, dass Tiberius Ablehnung dieser Verehrung seiner Person ein Zeichen davon ist, dass er ein schlechter Mensch ist. Das ist schon. Aber es ist ja auch nur eine Option, die Leute vielleicht anführen. Okay. Und Tacitus merkt dann auch an, dass Kaiser ja sofort immer alles haben, bis auf eine Sache. Und das ist die, nach der sie immer streben, nämlich Prospensam sui memoriam. Also, dass man sie in guter Erinnerung behält.
Ja, jetzt können wir uns fragen, was macht eigentlich Sejanus? Und da bekommen wir dann die Antwort in Kapitel 39. Der, erfahren wir, wird jetzt langsam unvorsichtig. Und Livilla, wir erinnern uns, mit der er diese Affäre begonnen hat, die möchte jetzt die Ehe, die er ihr ja versprochen hat. Sejanus verfasst also einen Brief an den Kaiser. Das ist ein nettes Detail an der Stelle, dass Tacitus meint, es war schon zu dem Zeitpunkt üblich, den Kaiser per Brief anzuschreiben, selbst dann, wenn er eigentlich in Rom war. Das ist irgendwie auch recht vielsagend. Der Inhalt ist das erwartungsgemäße bla bla bla. Er hat ja nie um irgendwas gegeben, das Beste überhaupt gewonnen, familiäre Verbindung zur Kaiserfamilie etc. Er erinnert Tiberius daran, dass Augustus auch jemanden im Ritterstand in Erwägung gezogen hat, um ihn dann mit seiner Tochter zu verheiraten, also mit Augustus' Tochter zu verheiraten. Und das möge Tiberius doch bedenken und deswegen auch ihm die Möglichkeit geben, unter den Kandidaten für einen neuen Ehemann für Livilla zu sein. Und er meint auch, dass das die Familie stärken wird gegen Agrippinas Abneigung und außerdem für die Kinder, und er gewinnt ja auch nichts für den Ruhm, nichts außer dem Ruhm der Beziehung zum Kaiser und so weiter und so weiter. Also das ist so das Plädoyer, das Sejanus dafür sich hält.
Tiberius antwortet dann auch in 40 und preist natürlich erstmal die Loyalität von Sejanus, bittet aber auch um Bedenkzeit. Und das liegt daran, dass er ja schließlich auch die öffentliche Meinung bedenken muss. Und er deswegen auch nicht einfach die offensichtlichste Option wählen kann, nämlich Livilla einfach selbst entscheiden zu lassen, wen sie heiratet. Und er weist noch darauf hin, dass Agrippinas Feindseligkeit dann umso stärker entflammen würde und die Enkel, also jetzt die Kinder von Drusus und Germanicus zusammen, dass sie dann noch stärker auseinandergerissen werden würden.
Genau, und dann callt er hier Sejanus out, dass der nämlich irrt, wenn er annimmt, dass er bei einer Hochzeit in seiner aktuellen Position bleiben würde und Livilla jetzt einfach im Ritterstand alt werden würde. Das würde natürlich nicht so funktionieren. Selbst wenn Tiberius das zulässt, meint er, was würden dann ihr Bruder und Vater und die Vorfahren sagen? Und außerdem hat er jetzt schon so viel zu tun damit, dass die Magistrate sich wegen aller möglichen Dinge an ihn wenden, also an Sejanus wenden. Und er überschreitet jetzt schon seinen Rang und den von Augustus' Freunden. Und Tiberius selbst sieht sich ja da auch mit Kritik konfrontiert.
Ist eigentlich überraschend, dass Tiberius das alles so offen von sich gibt. Weil stimmt ja alles, ne? Und das weiß ja Sejanus auch alles. Nun gut. Er hat dann weiter noch, also Tiberius in seiner Antwort, führt er noch an, dass Augustus Gedanken, was den Mann seiner Tochter angeht, da hat Augustus natürlich die Konsequenzen vorausgesehen und gibt dann nochmal zu bedenken, was das alles ausgesagt hätte, dass er sie eben mit Agrippa verheiratet hat und dann mit ihm.
Ja, wegen der Freundschaft hat Tiberius das Sejanus nicht verheimlicht, meint er diese Gedanken, aber er würde sich nicht gegen eine Ehe zwischen Livilla und ihm stellen. Und er hat auch noch, meint er, andere Gedanken, die er jetzt hier nicht ausführen will, welche neuen Verbindungen man denn nämlich noch schaffen könnte. Und wegen der Ehefrage würde er jetzt jedenfalls mal im Senat oder in der Öffentlichkeit dafür sprechen.
Genau, in 41 hat Sejanus jetzt eigentlich gar nicht mehr so ein Interesse an dieser Ehe, sollte er es überhaupt je gehabt haben. Und schiebt erstmal Panik wegen dieser Gerüchte und dieser Kritik, ne? Wenn Tiberius jetzt dafür kritisiert wird, sieht er natürlich jetzt seine eigene Position noch stärker in Gefahr. Und fleht dann Tiberius an, das alles zu ignorieren. und fragt sich, was er jetzt machen soll mit seinen vielen Besuchern, weil das ja anscheinend der Stein des Anstoßes ist, dass so viele zu Sejanus kommen. Und jetzt hat er folgende Idee. Er möchte Tiberius motivieren, sein Leben außerhalb von Rom zu verbringen. Mit dem schlauen Gedanken, dass ja dann Sejanus den Zugang zu Tiberius in der Hand hat. Weil wenn Tiberius abgeschieden irgendwo lebt, dann muss alles durch Sejanus, um zu Tiberius zu kommen. Und Tiberius ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Da kommt er, möchte er bestimmt auch bald viel delegieren an Sejanus. So, das heißt, er switcht jetzt Taktik und fängt an, die Stadt zu kritisieren und die Einsamkeit und die Ruhe zu preisen, wo einen ja nichts davon ablenkt von den Angelegenheiten des Staates.
Ja, das ist jetzt mal so die neuesten Machenschaften von Sejanus. Und in 42 bis 45 erfahren wir ein bisschen was über die restlichen politischen Vorkommnisse so. Tiberius ist jetzt zum Beispiel überzeugt, dass er die Senatssitzungen meiden sollte. Da ist irgendein Typ, der als Zeuge hier ausführlich Beleidigungen gegen den Kaiser wiedergibt. Und Tiberius kann sich da offenbar nicht beherrschen. Öfter mal ein Problem damit gehabt und muss dann beruhigt werden. Genau, also offenbar nicht der beste Aufenthaltsort für ihn. Außerdem gibt es noch weitere Gesuche von den Provinzen. Diverse altehrwürdige Männer sterben. Auch das hatten wir schon öfter mal an vergleichbaren Stellen. Und ein gewisser Piso, einer der vielen Pisonen, hat Probleme in Spanien und stirbt dort.
Mal wieder so eine Geschichte, genau. Dann gibt es Jahreswechsel schon wieder. Und in 46 bis 51 gibt es mal wieder einen längeren bewaffneten Konflikt. Das hatten wir jetzt auch lange nicht mehr, mit Ausnahme von diesen Tacfarinas-Episoden. Und diesmal sind wir in Thrakien. Die wollen nämlich nicht noch mehr Soldaten stellen fürs römische Heer und drohen ansonsten mit Aufstand, wenn diese Auflage nicht ihnen erlassen wird. Und sie haben ja da gut befestigte Anlagen in den Bergen und deswegen rechnen sie sich Chancen aus. Ja. Das Ende vom Lied ist, diese Anlagen bringen ihnen herzlich wenig und die Römer gewinnen.
Und interessanter für uns ist jetzt, was in Kapitel 52 dann in Rom passiert. Es geht jetzt mal hier wieder um die Kaiserfamilie und, das wird jetzt hier gleich angekündigt, um Agrippinas Untergang. Es geht los damit, dass ihre Cousine Claudia Pulchra angeklagt wird, und zwar des Ehebruchs und der Taten gegen den Kaiser mit Gift und Flüchen. Also würde ich mal sagen, das absolute Standardprogramm, wenn es darum geht, eine Frau anzuklagen. Agrippina findet das natürlich nicht gut und marschiert zu Tiberius. Der ist gerade dabei, Augustus zu opfern, was sie noch mehr aufregt, also Agrippina. Und sie meint, es solle nicht dieselbe Person Augustus opfern und gleichzeitig seine Nachkommen verfolgen. Fair enough. Und sie sei ja wohl die wahre Nachkommen von Augustus. Sie kennt außerdem wohl die Gefahr, in der sie schwebt und hat sozusagen prophylaktisch schon die Trauerkleidung angelegt.
Ja, die weiß auch, wie es gespielt wird. Und Tiberius hat jetzt hier tatsächlich mal eine Reaktion, was Tacitus hervorhebt, weil er sonst immer, also gut, manchmal hat er ja auch diese Wutausbrüche, aber eigentlich, gerade wenn es so um die Familie geht, unterdrückt er das ja immer alles. Also er greift Agrippina irgendwie an den Arm oder so und sagt ihr in einem griechischen Vers, dass nur weil sie jetzt nicht herrscht, halt das nicht heißt, dass sie deswegen misshandelt wird. Diese Cousine wird dann verurteilt und der Ankläger zählt als begnadeter Redner und klagt dann auch alle möglichen anderen Leute an und konnte wohl laut Tacitus in späteren Jahren auch nie die Klappe halten.
Gut, also ja, Agrippina ist nachvollziehbarerweise da, fühlt sich zurückgesetzt und wird sauer, aber sie wird auch krank. Tiberius kommt sie dann besuchen. Sie weint dann erstmal und bittet ihn dann, einen Ehemann für sie zu finden, denn sie sei ja noch jung genug. Da erfahren wir von Barrett, dass sie so um die 40 gewesen sein muss zu dem Zeitpunkt. Und das sei der einzige Trost für anständige Frauen. Barrett sagt hier auch noch, dass es da möglicherweise die Absicht gab, sie mit diesem Asinius Gallus zu verheiraten. Aber Tacitus sagt es nicht selber. Tiberius, werden wir dann von Tacitus weiter informiert, versteht, was diese Situation für den Staat bedeutet und geht dann ohne Agrippina eine Antwort zu geben. Und außerdem sagt Tacitus uns weiter, dass andere Historiker diese Episode nicht verzeichnen. Er hat sie aber gefunden in den Aufzeichnungen von der Tochter Agrippinas, die auch Agrippina heißt und die Mutter von Kaiser Nero ist.
Genau, die hat er also anscheinend irgendwo aufgetan, diese Aufzeichnung. Mhm. Ja, in 54 ist Agrippina immer noch in Sorge und Sejanus macht auch gleich weiter und schickt ihr noch Männer, die sie davor warnen, dass es Versuche gibt, sie zu vergiften und dass sie deswegen lieber nicht mit Tiberius essen solle. Mhm. Also dieses Gift hat auch wirklich Methode. Sie geht trotzdem zum Essen und isst dann aber nichts und Tiberius bemerkt das, entweder zufällig oder weil es ihm gesagt wurde, mein Tacitus, also du würdest das doch aber trotzdem merken, wenn da jemand bei dir zum Essen ist und nichts isst, egal. Und testet sie dann, indem er ihr nämlich selbst Obst anreicht. Und das findet Agrippina so suspekt, dass sie das Obst an Sklaven weitergibt. Und Tiberius kommentiert das dann nicht, sondern sagt zu seiner Mutter, dass es ja auch nicht überraschend sei, wenn er hart umgeht mit einer Frau, die ihn der Vergiftung beschuldigt. Ja, Sejanus hat da ziemlich gut, glaube ich, die beiden gegeneinander noch mehr ausgespielt. Und dann verbreiten sich auch schon Gerüchte, dass Agrippinas Untergang eigentlich schon beschlossene Sache ist. Aber der Kaiser sich jetzt nicht traut, offen zu agieren. Ne? Weil wir erinnern uns ja, sie ist ja sehr beliebt als Witwe von Germanicus und so weiter.
Ja, diese Gerüchte können natürlich nicht so weiter vor sich hin wachsen. In Kapitel 55 und 56 versucht Tiberius das also zu zerstreuen. Und zwar, indem er in den Senat geht.
Ja, um Gottes Willen, was macht er da?
Ja, ist er inzwischen schon lange nicht mehr da gewesen, wie wir wissen. Und gleichzeitig haben wir auch nicht so die Erfahrung gemacht, dass wenn er in den Senat geht, irgendwas Gutes passiert. Jedenfalls, es gibt dann auch Delegationen aus Asien. Da geht es mal wieder darum, welcher Tempel wo irgendwie hin soll und so weiter. Und dazu gibt es dann auch relativ ausführlich geschilderte Begründungen, die wir hier nicht ausführen. Mhm. Das ist nicht so super spannend. Und Marcus Lepidus, wir erinnern uns an, der hat ja so ein bisschen vermittelt den Eindruck, dass er eine positive Figur sein soll, zeigt sich hier mal wieder bescheiden.
Genau. Und jetzt passiert etwas sehr Relevantes. In 57 macht Tiberius sich auf nach Kampanien. Also er verlässt Rom. Mhm. Dafür hat er auch eine Ausrede. In Capua soll ein Jupiter-Tempel geweiht werden und in Nola einer für Augustus. Und da muss er jetzt hin. Aber wie Tacitus uns auch gleich informiert, was Tiberius eigentlich will, ist weg von Rom zu sein. Und Tacitus sagt weiter, dass er der Mehrheit der Historiker folgt, die den Grund für diesen Rückzug in Sejanus' Launen sehen. Also, dass das der Grund war, warum Tiberius sich aufmacht. Und er merkt aber auch an, dass Tiberius auch nachdem Sejanus dann hingerichtet wurde, 6 Jahre weiter noch abgeschieden gelebt hat. Und deswegen mutmaßt Tacitus, ob es dann nicht richtiger wäre, dass Tiberius das selbst entschieden hat, und zwar, um seine Grausamkeit und seine Gelüste zu verstecken. Was jetzt hier so ein bisschen überraschend kommt, finde ich. Also, ich meine, es kam ja schon, als er im Exil auf Rhodos war, gab es ja schon mal so Andeutungen, dass es wegen irgendwelche Gelüste war. Und gut, dass er halt so grausame Ausbrüche hat, das kennt man jetzt schon, aber da dachte ich auch so, ja, okay, das haben wir jetzt, also Gelüste hatten wir jetzt noch nicht so viel, also es ist nicht so betont, ne?
Das stimmt.
Und jedenfalls gibt es da noch weite Gerüchte oder mutmaßliche Gründe, die Tacitus anführt, dass zum Beispiel Tiberius im Alter sein Aussehen unangenehm war oder dass seine Mutter ihm zu dominant war und der deswegen das weitergesucht hat.
Ja, da geht er natürlich nicht alleine hin nach Kampanien, erfahren wir in Kapitel 58, aber er nimmt nur wenig Leute mit. Also er nimmt einen Senator mit und dann nimmt er neben Sejanus auch noch einen weiteren Ritter mit und ein paar gelehrte Männer, vor allem Griechen, für Entertainment.
Ja, wie man das richtig
so macht. Und ja, diverse Astrologen sagen dann anlässlich dessen, dass die Planeten jetzt meinen hier, Tiberius würde nicht zurückkommen. Und das hat dann ziemlich schlimme Folgen für diverse Leute, die als Reaktion auf diese Nachricht verbreiten, dass Tiberius jetzt wohl bald sterben wird. Denn es kann sich ja niemand vorstellen, dass er seiner Heimatstadt jetzt auf Dauer fernbleibt. Und dazu gibt es dann von Tacitus auch noch eine weitere Überlegung zum Thema Science and Error, dass nämlich Tiberius in der Stadt tatsächlich nicht wirklich in die Stadt zurückgekehrt ist, aber eben trotzdem noch sehr alt wurde.
Ja, so heißen die Astrologen hatten recht.
Ja.
Genau, 59 gibt es auch noch eine wilde Episode. Tiberius hat nämlich in dieser Zeit einen gefährlichen Unfall, was dann die Gerüchteküche noch weiter anfacht, was Sejanus angeht. Und zwar sind sie da, also sie essen da in irgendeiner Höhle. Da muss irgendwie so ein Restaurant in so einer Höhle sein. Okay. Event Location, I don't know. Da gibt es dann einen Bergsturz. Diverse Menschen werden verschüttet, Panik bricht aus, logischerweise. Und Sejanus positioniert sich also zum Schutz über dem Kaiser und schützt ihn da vor den ganzen Steinen. Und so finden die Soldaten ihn auch. Und das ist natürlich jetzt logischerweise sehr gut für Sejanus Einfluss, der sich nochmal verstärkt. Und zwar auch über Germanicus Kinder. Vor allem eben diesen Nero, den er ja schon im Blick hatte. Der zwar sehr bescheiden ist, aber sich eben manchmal auch nicht ganz angemessen verhält. Und es ist immer noch nicht der Nero. Ne?
Ja, genau. Also der gibt manchmal Dinge von sich, erfahren wir in Kapitel 60, die nicht so überlegt sind. Und das wird dann nochmal übertrieben und weitererzählt, vermutlich an Sejanus. Ja, das hat dann irgendwie zur Folge, dass es so ein bisschen eine leicht absurde Dynamik entsteht, wo niemand sich wirklich traut, mit Nero zu interagieren. Ja, und wie sie dann herausstellt, hat Nero dann auch eigentlich tatsächlich nicht mehr wirklich eine Chance, was auch daran liegt, dass seine nächtlichen Tätigkeiten von seiner Frau, das ist Julia, die Tochter von Drusus, ja, dem Drusus, die berichtet die nächtlichen Tätigkeiten von Nero an ihre Mutter Livilla und die, erwartungsgemäß, gibt das weiter an Sejanus.
Der krallt sich dann noch den jüngeren Bruder von Nero, das ist dieser andere Drusus, und der doch davon profitieren könne, wenn Nero abhanden kommt. Ja, weil Nero ist ja jetzt der nächste Nachfolger nach Tiberius. Und wenn Nero weg ist, ist dieser Drusus an der Reihe. Und dieser Drusus ist jetzt im Gegensatz zu dem Drusus, der sich ja gut verstanden hat mit seinem Bruder Germanicus, dieser Drusus ist durchaus scharf da drauf. Und ist außerdem wütend, weil seine Mutter Agrippina wohl Nero lieber mag als ihn. Und Tacitus merkt dann noch an, dass Sejanus diesen Drusus jetzt zwar unterstützt, aber gleichzeitig natürlich auch an dessen Untergang arbeitet, weil er ja, ne, ist ja klar, weil eigentlich möchte ja Sejanus selber der Nachfolger sein. Und jetzt nutzt er diesen Drusus, um an diesen Nero ranzukommen oder den zu stürzen.
So, dann sind wir in Kapitel 61 schon wieder am Jahresende und das heißt, wir erfahren mal wieder, welche wichtigen Männer, also sprich vor allem Republikaner eben, gestorben sind, unter anderem Haterius, den wir noch kennen, kam im, glaube ich, im letzten und im vorletzten Buch vor.
Der war da Konsul und so.
Genau, stammt aus einer Senatorenfamilie, war jetzt literarisch nicht so super, aber er war ein sehr lebhafter und guter Redner.
Genau, zum Jahreswechsel geht das nächste Jahr los mit einer Katastrophe, die, wie Tacitus uns informiert, so viele Leben gekostet hat wie sonst ein großer Krieg. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Was ist jetzt also passiert? Nahe Fidenae wird ein neues Amphitheater gebaut. Und da wird am Bau gepfuscht, weil der Bauherr, ein Attilius, eigentlich nur schnell Gewinn machen möchte damit.
Tja, und in diesem Amphitheater findet das statt, was dort stattfinden soll, nämlich Gladiatorenspiele. Und natürlich kommen Menschen in Scharen, was auch daran liegt, dass es dieses Entertainment unter großen Anführungszeichen unter Tiberius nicht gab. Und deswegen ist alles rappelvoll. Die Leute müssen ihre Sensationsgeilheit stillen, ganz offensichtlich. Es passiert also, was passieren muss. Das Theater stürzt in sich zusammen.
Ja.
Weil Pfusch am Bau und so weiter. Viele sterben und viele, das ist laut Tacitus das wahre Unglück, liegen jetzt schwer verletzt unter den Trümmern. Und es gibt eine große Unsicherheit, wen es alles erwischt hat, logischerweise.
Naja, genau, dann werden die Trümmer entfernt, die Leichen sind teilweise nicht klar zu identifizieren und es gibt dann Streit unter den Verbliebenen, also fürchterliche Geschichte. Tacitus gibt dann an, dass wohl 50.000 Menschen verletzt oder gestorben sind in diesem Unfall. Und Barrett merkt an, dass bei Sueton von 20.000 Toten die Rede ist. Und sagt dazu, dass wenn man bedenkt, was so das Fassungsvermögen von einem Amphitheater war, dass man diese Zahlen doch mit äußerster Vorsicht genießen sollte. Ich habe dann nochmal nachgeschlagen, was so die Kapazität vom Kolosseum gewesen wäre. Und da gibt es wohl irgendeine antike Notiz, in der steht, dass da 87.000 Leute reingepasst hätten. Nach moderner Auffassung eher so 50.000 insgesamt. Wenn man sich jetzt denkt, okay, im Kolosseum, was ja wahrscheinlich größer war als dieses Amphitheater da, da hätten insgesamt wahrscheinlich nur 50.000 reingepasst, dann ist natürlich die Zahl von 50.000 sind verletzt oder gestorben höchstwahrscheinlich übertrieben. Ja. Aber so oder so muss das, also wenn da so ein ganzes Theater einstürzt, was ja anscheinend wirklich passiert ist, also kommen natürlich viele Leute zu Schaden. Also schon echt tragische Geschichte.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, müsste man sich, glaube ich, nochmal anschauen genauer, aber diese Beschreibung von dem Streit um die Leichen, die nicht klar zu identifizieren sind, das ist genau die Szene, mit der Lucrez aufhört, also die Rerum Natura, nach der Beschreibung der Pest von Athen.
Stimmt.
Und das würde irgendwie auch passen, dass man sich an so, also ich meine, das ist einfach so eins der Paradebeispiele für quasi großen Schicksalsschlag, der eine Stadt befällt und so weiter, also naturkatastrophenmäßig. Mhm. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Tacitus diesen Anklang da einbaut, auch weil das einfach so eine
guter Punkt, ja,
prominente Szene ist, genau. Naja, jedenfalls Katastrophe, klarerweise. Und der Senat beschließt dann, dass jetzt in Zukunft nur noch wohlhabende Menschen mit einem Kapital von mindestens 400.000 Sesterzen überhaupt Gladiatorenspiele veranstalten dürfen. Und das Land muss gesichert und stabil sein. Mhm.
Also das Amphitheater von Attilius wurde ja auch auf nicht sicheren Boden, also der Boden hat ja auch nachgegeben. Also der war nicht gemacht für so eine schwere Last, dieser Boden. Und da muss man halt, also man muss jetzt erstmal das Geld haben, um sowas, so ein Bauwerk zu errichten. Und es muss auf den Boden gestellt werden, der das auch ab kann, wenn man da Steintheater drauf kommt.
Attilius wird dann als Bestrafung ins Exil getrieben, gibt dann aber immerhin einen Moment der Solidarität in der Stadt, weil alle nämlich ihre Türen öffnen und Verbandsmaterial und Ärzte teilen. Und Tacitus sagt auch, dass sich da noch einmal die alte Tradition zeigt, nach Kämpfen die Verwundeten gemeinsam zu umsorgen.
Und das, also an diese Passage hatte ich vorhin auch gedacht, als wir darüber geredet haben, dass da dieses Splitting und Zerfasern in so verschiedene Familien, die gegeneinander und so weiter. Ne? Und das ist jetzt hier das Kontrastbild, wo sozusagen alle von dieser Katastrophe betroffen sind und deswegen auch alle solidarisch miteinander sich gegenseitig helfen. Ne?
Ja, aber es wird halt nur noch in diesen kleinen Momenten der unfassbaren Katastrophe, kommt das irgendwie noch so halb raus. Wohingegen es natürlich in Darstellungen bei Livius und so weiter ist das ja quasi eigentlich, ist die Baseline der Zusammenhalt, der dann auch der Grund dafür ist, wieso man irgendwie gegen alle möglichen Feinde bestehen kann. Und hier ist es halt irgendwie nur noch so eine vage Erinnerung, die überhaupt nur rausgekitzelt werden kann, wenn da eine riesige Wunde quasi gerissen wird in den Alltag.
Ja, und man sollte meinen, das ist jetzt schon ein heftiger Anfang für das Jahr, aber damit ist nicht mal genug an Katastrophen. In 64 gibt es auch noch ein riesiges Feuer, was unter anderem den Caelius zerstört, also einen der Hügel von Rom. Und es sorgt dann schon für nicht so die beste Stimmung, dass Tiberius fernbleibt, trotz schlechter Omina. Und Tiberius löst das Problem so, wie er immer alles löst, indem er nämlich Geld verteilt. So, was natürlich in dem Zusammenhang auch was Gutes ist, weil die werden schon auch Geld brauchen, aber ja, typisch Tiberius, der Senat dankt ihm natürlich. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die Vorschläge, dass man den Caelius in Zukunft nach Augustus umbenennen soll. Und zwar, weil allein die Tiberius-Statue in dem Haus eines Senators diesen Brand überlebt hat. Was anscheinend auch schon mal mit einer Statue von einer Claudia Quinta zweimal passiert ist, dass sie einen Brand überlebt hat, was dann ein Zeichen dafür ist, dass die Gens Claudia, diese Familie, den Göttern sehr lieb war.
Ja, in 65 meint Tacitus dann noch, dass der Hügel Caelius früher Quercetulanus geheißen hat. Das wird dann mit Quercus in Verbindung gebracht, die Eiche. Und zwar wegen des Holzes. Und dass er dann später erst umbenannt wurde, nämlich wegen dem Etrusker Caeles Vibenna. Und dann eben in Caelius umbenannt wurde. Und um die Details dieser Geschichte gibt es schon zu Tacitus-Zeiten Unklarheiten und Streit. Und das heißt natürlich für uns, es ist heute nicht viel klarer geworden.
Genau, in 66 und 67 geht es dann mit dem Informantentum weiter in diversen Prozessen. Wer hätte das gedacht? Und in Kampanien sind jetzt eigentlich alle Tempel geweiht. Das war ja die Ausrede von Tiberius, warum er dahin muss. Aber Tiberius kommt jetzt nicht zurück. Sondern er ordnet an, er möchte eigentlich nicht gestört werden und verzieht sich nach Capri. Und Capri ist ja Insel, ne? Hat nicht mal einen Hafen, einen richtigen. Und man sieht jeden kommen. Und außerdem Klima super und bis zum Vesuv-Ausbruch 79 nach auch super Ausblick. Also zu der Zeit noch.
Ja, super Ort, um sich aufzuhalten, findet auch Tiberius.
Ja, why not?
Ja, und dann breitet er sich eben dort aus und gibt sich dort seinen privaten Vergnügungen und Ausschweifungen hin. Und Sejanus hat dann natürlich seine Spitzel, seine Soldaten, die hier also für ihn in Rom Agrippina und Nero bewachen und ihm alles berichten, was die so tun.
In 68 ist jetzt schon wieder Jahreswechsel, also das geht jetzt hier wirklich relativ schnell. Und da gibt es jetzt Probleme für einen römischen Ritter, Titius Sabinus. Den hatten wir ja oben schon mal als potenzielle Zielscheibe von Sejanus, weil er nämlich ein Freund von Germanicus war. Und jetzt ist der also an der Reihe. Was war jetzt sein Verbrechen? Er hat sich erlaubt, weiterhin Frau und Kinder von Germanicus loyal gegenüber zu sein. Das geht natürlich nicht. Also Sejanus möchte jetzt den natürlich loswerden.
Einer der Verschwörer verwickelt in einem ersten Schritt Sabinus in ein Gespräch über Agrippina und Germanicus. Sabinus ist davon zu Tränen gerührt und fängt dann an, sich über Sejanus zu beschweren und damit nicht genug, sondern sogar über Tiberius. Die Verschwörer umgarnen ihn dann natürlich im Geheimen immer mehr, pressen wahrscheinlich auch noch mehr Details aus ihm heraus und übersenden all das dann an Tiberius.
Tacitus erwähnt, dass es in der Stadt noch nie so große Anspannung und Panik gab wie zu dieser Zeit und die Leute sich nicht mal mehr trauen, mit ihren eigenen Verwandten zu reden. Da kommentiert Barrett, dass er das nicht sehr glaubwürdig findet, weil das mit Sabinus ja alles im Verborgenen stattfindet. Also wie soll daraus eine flächendeckende Paranoia entstanden sein? Also das ist dann wahrscheinlich eher wieder so ein Fall, wo Tacitus eher so den generellen Vibe einfängt, als dass es tatsächlich so passiert ist. Und dass dann wahrscheinlich einfach generell dieses Informantentum, ne, dass also jetzt nicht nur dieser konkrete Fall diese Paranoia entfacht hat, sondern dass man einfach generell wusste, dass der Janus da überall seine Spitzel hat und dass man deswegen aufpassen muss, was man sagt. Das ist wahrscheinlich eher gemeint, aber dass sich das nicht so sehr an diesem einen Fall entzündet hat.
Genau, Tiberius schickt einen Brief zum 1. Januar und wendet sich dann gegen Sabinus und macht ihm Vorwürfe. In weiterer Folge wird Sabinus dann sofort verurteilt. Der ruft dann, er sei ein Opfer von Sejanus und das löst dann wieder Panik aus. Alles flieht aus Angst, während er durch die Straßen gezogen wird. Manche haben dann auch noch Angst, dass sie Angst gezeigt haben und kommen dann doch wieder raus. Und man fragt sich halt, hat Tiberius das alles einkalkuliert?
Also wilde Paranoia überall. Ja, im nächsten Brief dankt Tiberius dann den Senatoren, dass sie diesen Staatsfeind bestraft haben. Und Tiberius fügt dann noch hinzu, dass er in konstanter Sorge vor seinen Feinden lebt, ohne Namen zu nennen. Aber es wissen wohl alle, dass er Nero und Agrippina damit gemeint hat.
Im Kapitel 71 merkt Tacitus an, dass es ja eigentlich sein Plan ist, alle Geschehnisse im jeweiligen Jahr zu berichten. Das, ja, okay.
Wenn er so ein paar Augen zudrückt.
Ich meine, das hat er schon so oft ansatzlos gemacht einfach. Und jetzt sieht er sich da genötigt, das anzumerken. Nämlich, dass er sich jetzt hier zurückhält, was zu tun. Das merkt er nämlich eigentlich an. Nämlich, dass er jetzt hier sich zurückhält davon, ganz nach vorne zu springen und das Ende dieser ganzen Übeltäter zu berichten, die teilweise auch eben schon zu Tiberius Lebzeiten gestorben sind. Der hatte wohl auch regelmäßig genug von den Informanten und tauscht sie deswegen dann auch durch natürlich. Aber das will er jetzt, wie gesagt, nicht vorziehen, mein Tacitus, sondern er wird das an gegebener Stelle jeweils berichten.
Ja, weil er noch nie einen Vorgriff gemacht hat in diesem Werk. Nicht einmal. Haben wir noch nie gesehen. Okay. Jetzt kommt jedenfalls erstmal wieder dieser Asinius Gallus. Das ist der, wo Barrett gemutmaßt hatte, dass das möglicherweise der ist, den Agrippina heiraten wollte. Der sagt jetzt jedenfalls erstmal, der Kaiser möge doch seine Sorgen mit dem Senat teilen, damit der sie aufheben kann. Ne? Weil wir wissen ja, Tiberius hat keine Namen genannt, wer ihn da bedroht. Und Tiberius findet es jetzt natürlich gar nicht gut, diese Aufforderung. Und Sejanus beruhigt ihn erstmal, weil er wissen möchte, was jetzt passiert. Weil Sejanus kennt ja Tiberius sehr gut und deswegen weiß Sejanus auch, dass Tiberius ja grundsätzlich erstmal Bedenkzeit braucht. Aber wenn sein Temperament da mal mit ihm durchgeht, dann aber so richtig.
Randnotiz an der Stelle von Tacitus, dass hier jetzt auch in dieser Zeit Julia stirbt. Das ist die Enkelin des Augustus, die ja ins Exil geschickt wurde von Augustus wegen Ehebruch.
Genau. 72 bis 73 gibt es wieder außenpolitische Randnotiz. Da gibt es einen Ausstand bei den Frisiern anscheinend, weil die zu viele Ochsenhäute zahlen müssen als Abgaben. Und ich habe das so gelesen und dachte, ja gut, da gibt es jetzt wieder so einen Aufstand und die Römer werden schon gewinnen. Oh nee, sie verlieren tatsächlich, okay? Die Römer verlieren auch mal und das spielt dann aber auch nicht wirklich weiter eine große Rolle.
Ja, was möglicherweise auch daran liegt, dass Tiberius das eben nicht zugeben will. Und der Senat ist auch nicht wirklich an diesen Randschauplätzen interessiert. Interessanter ist jetzt für Sie alle, dass man mal einen Altar hier errichten will, und zwar mit Statuen von Tiberius und Sejanus. Mhm. Soweit ist es also gekommen. Und Sie wünschen sich außerdem, die beiden mal wieder in echt zu sehen. Das wird aber nichts, denn die bleiben in Kampanien. Und Zugang zu Sejanus muss man sich mittlerweile schon durch Intrigen beschaffen. Also da ist nichts mehr mit irgendwie offizielle Sprechstunde oder sowas. Und immer arroganter wird er wohl auch. Mhm. Das ist natürlich ein schlechtes Vorzeichen für das, was als nächstes kommt. Vermutlich.
Ja, ganz vermutlich. Ja. Im letzten Absatz dieses Buches, da jedenfalls verlobt Tiberius die Tochter von Germanicus, diese andere Agrippina, deren Aufzeichnung wir oben hatten, mit Gnaeus Domitius, der auch familiäre Verbindungen hat mit der julischen Familie, also Octavia war seine Großmutter und Augustus sein Großonkel. Und diese Agrippina und dieser Gnaeus Domitius, das sind jetzt die Eltern von Nero. Und damit endet das vierte Buch. Ja, was machen wir jetzt mit diesem versprenkelten Buch? Also mein erster Gedanke, als ich das so gelesen habe, war, dass das ist, was man halt so kennt von Tiberius. Also wenn man irgendwie, Tiberius ist ja jetzt nicht so der bekannteste von den Kaisern, also angesichts der Menge von Kaisern, die es gab. Und wenn man was weiß über Tiberius, dann eigentlich ja, dass es dieser zurückgezogene Kaiser ist, der mit dem Senat per Brief kommuniziert und eigentlich in Ruhe gelassen werden möchte. Und der halt seine Gelüste auslebt auf dieser Insel. Und dass es halt diesen Sejanus gab, der überall intrigiert und nach seine Widersacher ausschaltet. Hier angefangen mit Drusus und das dann immer offener macht. Und das wird natürlich dann kein gutes Ende nehmen.
Ich habe mir gedacht, ob das auch so. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie ein Buch in die Hand nehmen wollte, also wenn man immer sagt, du lies eines von den Büchern, von den erhaltenen Tiberius-Büchern, um so den besten Eindruck von dem zu bekommen, was Tacitus darstellt, will, ist es wahrscheinlich schon Buch 4,
ja,
oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Also es hat irgendwie so ein bisschen was, als ob da quasi so Misonabim-mäßig die ganze Herrschaft irgendwie so ein bisschen dargestellt wird. Ne?
Ja.
Aber hängt natürlich auch an dieser Charakterisierung, die Tacitus ja selber gibt, dass das jetzt eben das Buch ist mit dem Kipppunkt und so weiter. Ja, insofern absolut. Das ist schon das, was man so kennt, aber eben weil es halt so wie so zusammendestilliert ist. Und das passt dann, finde ich, auch ziemlich gut zu diesem ganzen Meta-Themen, die Tacitus da einbringt. Einbringt ja ziemlich genau in der Mitte des Buches, ne? Also es war irgendwie Kapitel 33. Stimmt. Ein bisschen mehr als 70 hat's. Und genau, also da gewinnt man so das Gefühl, auch durch diese eingeschobene Reflexion, dass dieses vierte Buch in einem gewissen Sinn als programmatisch markiert wird. Also nicht nur durch die Ankündigung, dass hier eben Drusus stirbt und damit alles bergab gibt, sondern auch dadurch, dass Tacitus dieses Buch zum Anlass nimmt, um mal allgemeiner über das zu sprechen, was irgendwie seine Geschichtsschreibung im Gegensatz zu was anderem auszeichnet. Und ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich ist es halt auch deswegen nochmal cranked up to 11 mit den ganzen Trivia-Geschichten, die er da so auspackt, ne? Weil er muss halt so ein bisschen einen Hintergrund schaffen, um dann den Anlass zu kreieren, darüber zu sprechen, warum seine Geschichtsschreibung so disjunktiv, also so unverbunden halt ist. Ne? Keine geschlossene Erzählung, sondern halt dieses Episodenhafte.
Und halt keine epische Erzählung, ne? Also nicht so was Heldenhaftes. Was man ja mit Germanicus ja versucht hatte, aber weil der diese Figur vielleicht noch hätte sein können, aber das ist jetzt halt komplett vorbei.
Genau, und das ist halt, man gewinnt wirklich immer mehr das Gefühl, gerade auch eben mit Sejanus dann so als Gegenpart, der dann ja wie so eine Art Alternativkaiser da fast schon agiert und den eigentlichen Kaiser in den Hintergrund schiebt und so. Das wird jetzt alles irgendwie noch chaotischer, als es ohnehin schon war. Man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass hier irgendjemand konkret regiert, sondern es wird halt nur intrigiert statt regiert. Und das ist alles ein ziemliches Chaos, das eigentlich nur noch zusammengehalten wird von faktischen, materiellen, letztendlich Machtverhältnissen, die ja sich auch immer in den Extremen von Leben und Tod irgendwie abspielen. Also es geht auch irgendwie halt mit dieser Riesenkatastrophe und so, die natürlich jetzt nicht in der Schuld unmittelbar von Tiberius oder Sejanus hängt, aber die da natürlich nicht zufällig eingesponnen ist, glaube ich jetzt. Und natürlich halt auch das große Risiko, vielleicht sogar aus Tacitus Sicht das größte Risiko bei so einer Ein-Personen-Herrschaft, dass es halt dann auch nur eine Person gibt, die man manipulieren muss, um halt selber die gleiche Machtfülle zu haben, siehe
Sejanus. Ja. Und ich glaube aber, Also diese Katastrophe, wo du das gerade nochmal erwähnt hast, diese Stadionkatastrophe quasi, also das hat Tiberius und auch Sejanus nicht direkt verschuldet, aber es ist halt trotzdem Symptom, ne, dass es überhaupt möglich ist, dass jemand so ein Amphitheater da völlig hinschludern kann und es niemand merkt, niemand kritisiert und dass der das macht, um schnell reich zu werden. Ne? Das ist ja auch dann wieder ein Zeichen von der Zeit, wo halt einfach diese ganzen Institutionen, die sowas verhindern würden, nicht mehr greifen. Ne?
Ja, man hat auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, eben, es gibt jetzt Tiberius und Sejanus, die agieren halt irgendwie so in ihrem eigenen Kosmos. Ich meine, das Gefühl hat man die ganze Zeit schon, ne, dass der Kaiserhof irgendwie so abgekapselt ist vom Rest, aber jetzt halt noch mehr als davor. Und jetzt ziehen sie sich ja noch mehr zurück und sind noch weniger zugänglich und so. Und rundherum passieren dann halt die Dinge, die dann logischerweise passieren müssen, wenn es halt keine Lenkung und keine Führung gibt. Und was auch noch interessant ist, finde ich, ist, dass, und das passt dann schon auch zu dieser Entwicklung in der Dynamik zwischen oder in der Zeichnung von Tiberius' Art zu regieren. Am Anfang haben wir ja schon noch zumindest den Versuch, da irgendwie mit dem Senat gemeinsam irgendwas zu tun. Und wir haben auch gesehen, dass das von Anfang an nicht gut funktioniert und Tiberius das auch sehr schnell aufgibt. Aber jetzt gibt es ja quasi keine Interaktion mehr zwischen Senat und Tiberius, außer halt durch Briefe und halt bei irgendwelchen melodramatisch inszenierten Anlässen. Und das, was der Senat vorher war, nämlich so dieser auch problembehaftete, aber irgendwie noch so mit einem Rest von Republik ausgestattete Gegenpart, ist jetzt komplett ersetzt durch Sejanus, der in Wahrheit halt ein Spiegelbild von Tiberius ist.
Ja.
Also wir sehen jetzt, ich habe mir auch geschaut, wir sind jetzt in der Vollstufe des korrupten Präzipats angekommen, ohne echtes Herrschaftsprogramm.
Ja, total. Mhm.
Weil das ist ja, glaube ich, der Punkt, also so verstehe ich tatsächlich das immer, auch mit Blick auf die kleineren Werke, also dass er ja nicht den Präzipat per se ablehnt, auch gar nicht ablehnen kann, weil er ihn ja gar nicht anders kennt so. Aber jemand wie Nerva oder wie Trajan ist halt schon eine andere Figur als ein Tiberius.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich mir bei der Metaebene auch noch gedacht habe, ist, dass Tacitus sich halt doch immer noch dafür rechtfertigen muss, warum er diesen Stoff gewählt hat, ne? Und nicht halt die Vergangenheit, die irgendwie epischer war, ne? Also im Sinne von narrativ interessanter. Oder er denkt zumindest, dass er diese Rechtfertigung da inszenieren muss und dass die Welt in der frühen Kaiserzeit halt so war, wie sie war oder wie er sie darstellt.
Mhm.
Und dann habe ich jetzt noch, als ich das Skript nochmal durchgelesen habe als Vorbereitung, mir noch gedacht als letztes, ist es nicht irgendwie auch ominös, dass gerade dieses Buch mit diesem Kipppunkt quasi mit Nero endet?
Ja, das kann kein Zufall sein. Also ich meine, Nero als der Endpunkt der julisch-klaudischen Dynastie, natürlich ist das jetzt nicht zufällig das Ende von dem Buch. Aber ja, mir ist das auch bis zum diesmaligen Lesen nicht aufgefallen, aber es ist, kann nicht anders sein.
Passt so gut, dass es mit Neros Eltern, der Hochzeit von Neros Eltern aufhört. Das, ja. Also der Nero, ne? Diesmal wirklich der Nero.
Diesmal wirklich der, genau. Und ich meine, in dem Buch kam ja auch ein Brand vor und so weiter. Also ich meine, es ist schon auch alles irgendwie sehr ominous, ganz allgemein.
Ja, das war Buch 4.
Ja, ich finde aber, wir haben da echt noch aus dem Chaos ganz gut was rausgeholt. Und wir hoffen natürlich, ihr habt auch einiges daraus mitnehmen können, wie immer. Beim nächsten Mal ist es dann nochmal ein bisschen chaotischer vielleicht, aber liegt auch an der Überlieferung in dem Fall. Und da werden wir dann auch erfahren, also wir werden erfahren, was wir nicht erfahren, weil wir es nicht haben. Und wir werden erfahren, wie es mit Tiberius dann auch zu Ende geht.
Genau.
Ja, dann bleibt ja nur noch übrig, dass ich dir, Jana, wie immer für das lehrreiche und gute Gespräch danke.
Ja, danke dir.
Und euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Auch noch einmal die Aufforderung, den Podcast gerne zu abonnieren, zu bewerten, zu rezensieren, weiterzuempfehlen oder zu unterstützen. Und auch nochmal der Dank, wenn ihr das schon tut. Und ansonsten hoffen wir, ihr hattet heute Spaß und habt was daraus mitgenommen. Und hoffen auch, wünschen uns, dass ihr uns als Hörer erhalten bleibt. Und deswegen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.